Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und wir waren in der Silvesternacht noch die ganze Zeit in der Stadt unterwegs, wirklich wie so Hühner, denen man schon den Kopf abgeschlagen hat, sind wir in der U-Bahn in dieser Stadt rumgefahren und dann haben wir was, weiß nicht, ob es klug war, wir haben was gemacht und zwar, da war eine Familie in der U-Bahn, Mutter, Vater und zwei Kinder, die waren offensichtlich auch Touristen in dieser Stadt und wir haben gedacht, okay, wir haben keinen Plan, wir kommen wahrscheinlich nirgendwo mehr rein, man hätte alles reservieren müssen, wir machen jetzt einfach Folgendes, wir schließen uns dieser Familie an, weil die wird ja jetzt wohl nicht in einen teuren Club gehen und dann sind wir einfach dieser, mit ein bisschen Abstand, wie so richtig schlechte Kinderdetektive, wie die Pfefferkörner für 20-Jährige auf Alkohol, weil wir hatten schon vorgeglüht, sind wir mit, ach so, das muss ich noch dazu sagen, mit einer Flasche Wodka in einer Papiertüte, weil in den USA darfst du ja Alkohol nicht öffentlich transportieren, sind wir denen einfach auf Schritt und Tritt mit 5 Meter Abstand überall hin gefolgt und die sind an einem Times Square gelandet.
Aber ihr habt die gestalkt quasi, also die wussten das gar nicht.
Dass nee, du sagst Stalking, ich sag, wir haben uns von ihnen inspirieren lassen in unserer Wegführung. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich deswegen, weil ich heute einen Gast habe, die ich ganz, ganz toll finde. Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich liebe auch ihren Instagram-Account, der mich regelmäßig zum Lachen bringt. Ich habe einen halben Nachmittag lachend verbracht, als sie einmal ein Ölgemälde ihres Boyfriends gemalt hat und das gepostet hat. Das war für mich eines der größten humoristischen Highlights in der Pandemie, dass ich überhaupt, dem ich beiwohnen durfte via Internet. Sie ist eine super erfolgreiche Podcasterin. Sie ist charmante Moderatorin. Sie ist im weitesten Sinne Musikjournalistin, würde ich behaupten, zumindest genauso sehr wie ich auch. Und ich freue mich total, dass sie heute da ist, weil ich sie endlich unbedingt einmal kennenlernen wollte. Und jetzt ist sie bei mir. Herzlich willkommen, Ariana Barbori.
Hallo, danke für die Einladung und diese Worte. Ja. Ich saß dir gerade gegenüber, habe dich so sprechen gehört und dachte, jetzt bin ich auch gespannt, wer ist diese tolle Frau, von der er da erzählt. Das klang richtig gut, das bin ich. Okay, cool, danke.
Na, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Wir sind uns ja nie so richtig über den Weg gelaufen, obwohl wir quasi uns so im gleichen Milieu befinden und aufhalten und so. Da haben wir uns irgendwie nie richtig kennengelernt. Deswegen habe ich mich so gefreut, als du zugesagt hast und gesagt hast, dass du bei mir im Podcast vorbeikommst und wir mal so ein bisschen quatschen können über alles Mögliche.
Ich frage mich gerade, ich weiß, dass du in anderen Folgen diesen Podcast Genitiv, diese Situation schon öfter hattest, dass Gäste oder Gästinnen dann zu dir gesagt haben, ich glaube, wir haben uns schon mal getroffen und ich habe das auch. Ich glaube, nee, wir haben uns nicht getroffen, aber ich glaube, du saßt mal vor mir bei einem Preis und in diesem Moment denke ich, kann eigentlich nicht sein, weil es war der Digital Female Leader
doch,
Award.
Da war nämlich meine Frau auch nominiert.
Maria war nominiert.
Genau.
Dann doch, okay.
Genau, da waren wir im gleichen Raum, aber ach, da haben witzig. Wir uns ja nicht, da haben wir irgendwie nicht connected.
Nee, überhaupt nicht, weil ich kannte dich auch nur über unseren gemeinsamen guten Freund Donnaka O'Sullivan.
Donnie, yeah.
Genau, you were something to me. Also ich wusste ungefähr, wo ich dich einzuordnen habe, aber genau, wir kannten uns nicht, sonst hätten wir uns natürlich bis tief in die Nacht verquatscht.
Ja, aber hallo, natürlich. Ja. Also verquatscht, so richtig über alles ausgetauscht.
Über Gott und die Welt.
Ja, also was alles zu erzählen gibt. Du bist ja, du kommst aus Berlin, du bist eine richtige Berlinerin.
Richtig.
Und bist ja irgendwie so, ich finde das so interessant, diesen Weg, den du gegangen bist vom, also das ist ja fast so ein bisschen klassisches Berliner Medienverhalten, klassischer Berliner Medienweg, dass man so übers Radio geht. Das ist, ich finde es so erstaunlich, was für ein Riesenmedium Radio in Berlin schon immer gewesen ist und auch immer noch ist, ich habe immer das Gefühl, das ist größer als in jeder anderen deutschen Stadt irgendwie so. Also hier ist das so ein wichtiges Informationsmedium.
Ich weiß gar nicht, ob es noch so ist, ehrlich gesagt. Damals war es so, ich habe das Gefühl, ich habe diesen gibt es Break-Even als Negatives? Also da, wo Radio anfing, langsam nicht mehr so relevant zu sein. Ich habe das Gefühl, das war auch so ungefähr die Zeit, als ich Radio verlassen habe, weil ich dann auch gemerkt habe, krass, ich kann mit einer Insta-Story mehr Leute erreichen als ZuhörerInnen bei dem letzten Sender, wo ich gearbeitet habe, in so einer Durchschnittsstunde. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es jetzt noch so ist oder damals so war. Ich finde, es klingt so ein bisschen 80er oder 90er. Ich habe beim Radio angefangen und jetzt bin ich im Mediengame drin. Aber ja, dann bin ich den Berliner Weg gegangen. Ja. So wie das Hamburger Modell ist, so der Berliner Weg.
Genau. Also, ja. das Hamburger Sie, wie ich gelernt habe. Das Hamburger Sie ist ja.
Was ist das? Moin, glaube, Moin oder was?
Nee, das Hamburger Sie ist Vorname und Siezen.
Ah, und was hat das mit Hamburg zu tun?
Das nennt man einfach so. Das ist das sogenannte Hamburger Sie. Es gibt auch das bayerische Wir, habe ich dann gelesen. Ich habe es dann irgendwie mal gegoogelt.
Das bayerische Wir?
Na, das machen wir nicht. Also das ist halt deswegen stimmt. Das bayerische Wir.
Stimmt.
Und das Hamburger Sie. Es gibt auch noch ein Berliner, was war das Berlinerische nochmal?
Also, das Berliner noch, Icke wahrscheinlich.
Ja, da gibt es irgendwie auch noch so eine Variation. Deswegen, aber das Hamburger Sie, das fand ich, also das Vorname und Siezen, stimmt. Das ist wirklich ganz kaputt.
Ja, es ist auf jeden Fall Psycho.
Ja, allerdings. Also beim Radio angefangen, erstmal, achso, ich wollte gerade noch zum Setup unserer Sendung. Es ist ja immer wichtig, dass unsere Gäste sich so wohl wie möglich fühlen. Mhm. Deswegen stellen wir ihnen immer Bilder hin von Menschen, die sie inspiriert haben, die sie interessant finden, die vielleicht auch sowas wie Vorbilder für sie waren oder sind. Und du hast mal erzählt, dass du hast ja so mit 10, wie wir alle, irgendwie auf dem Kassettenrekorder so eigene Sendungen, eigene Radiosendungen aufgenommen und so. Wie das, glaube ich, so jeder, der dann irgendwas Moderatives macht, von sich erzählt. Das
ja,
ist, glaub
ich hasse die Geschichte auch, ehrlich gesagt. Von jedem, der sie erzählt. Ja,
oder?
Und von mir selber auch.
Hast du es auch wirklich erlebt oder hast du gedacht, ah, das muss man...
Nee, ich habe es echt. Also ich habe so einen Fisher-Price. Es gibt natürlich noch viele andere tolle Kassettenrekorder von...
Ha, jetzt sagst du Fisher-Price, aber damals sind dir was gesagt, wir haben
Sony.
Sony, My First
du hast
Sony
recht.
Gewesen.
Nee, das war dumm von mir. Sony. Und zwar dieser... Der war, glaube ich, die Grundfarbe war rot und dann alle Komplementärfarben waren ein Knopf,
genau,
also so ein gelber Knopf, grüner und blauer Knopf. Mhm. Und da
alles sehr
ich
rund.
Alles rund, genau. Und vor allem mit meiner Freundin Anna habe ich Radiosendungen aufgenommen. Wir haben uns dann wirklich in diesem Kinderzimmer auf den Boden gesetzt und wirklich aus dem Radio so Cheerleader aufgenommen oder keine Ahnung, was da damals alles lief. Damals im Krieg, als wir noch Kinder waren. Und haben zwischendurch dann halt wirklich einfach Scheiße gelabert, würde man heutzutage dazu sagen. Und ich hasse die Geschichte deswegen, weil es ist halt wirklich so Klischee, diese Story von Leuten, die irgendwann auf der Bühne stehen, so, ja, ich habe schon als Kind Radiosendung aufgenommen, mit der Bürste vom Spiegel gesungen. Ja, aber it happened.
Es ist zwar ein Klischee, aber es ist ja so, ja, wie ich schon gesagt habe, es ist ja so allgemein, also auftauchen, gerade in unserer Branche und bei Leuten, die so Sachen machen wie wir, dass das ja wahrscheinlich einfach tatsächlich so eine frühe Form von Moderation ist oder von der Lust auf Moderation oder irgendwie.
Ja, irgendwo muss es herkommen, ne? Ja, also ich glaube, dass in den seltensten Fällen so sehr introvertierte Menschen irgendwann denken sie, ach, ich hätte eigentlich heute auch mal Bock, vor 10.000 Menschen zu sprechen. ab ins Olympiastadion. In 10 Minuten fährt der Bus. Ich glaube schon, dass es früh anfängt auch. Und es ist halt auch Hassbegriff von mir, diese typischen Klassenclown-Kinder. Also nicht immer, aber ich glaube häufig. Ja.
Mich hat das so geärgert als Kind, dass ich nur eine Spur aufnehmen konnte sozusagen, dass ich nur drauf sprechen konnte und nicht auf das Draufgesprochene nochmal drauf sprechen konnte. Ich wollte dann immer so verschiedene Stimmen.
Ah, wolltest du schon so Remixes machen?
Ja, ich
oder?
Wollte so verschiedene Stimmen übereinander machen oder irgendwie so. Oder
hast du jetzt so eine Soundstation oder wie die heißen, wo man so einmal drauf tippen muss mit dem Fuß und dann
so
loopt die so eine Loopstation?
Habe ich mir mal überlegt zu holen, weil ich das ganz oft sehe und denke so, ah, das kann ich doch auch irgendwie. Aber ja, also ich habe sie mir noch nicht geholt und es wäre wahrscheinlich, ich habe so ganz oft kaufe ich mir so Instrumente und denke so, ja, damit kann ich jetzt genau diesen Sound machen. Da habe ich so richtig Bock drauf und dann habe ich diese und dann merke ich, dass ich mich so voll einarbeiten muss und dann...
Ich finde immer, die besten Sachen entstehen aus, das kann ich auch. Ich hatte diese Momente auch. Ich war vor 12 Jahren nur so bei einem Poetry Slam und danach war original mein Gedanke, ich glaube, das kann ich auch. Und habe dann mich beim Poetry Slam angemeldet, deswegen.
Hast du dann Poetry Slam gemacht?
Ja. Zwar nicht lange, aber also das war so dann mein Einstieg in diese Comedy-Geschichte, weil ich im Heimathafen Neukölln, das ist glaube ich auch so eine Institution in Berlin für Poetry Slam, und dann war ich da mit einer Freundin, die das irgendwie regelmäßig besucht und angeguckt hat, und das war auch extrem lustig, aber ich habe halt gedacht, ja gut, aber das kann ich auch, weil das war ja auch alles aufgeschrieben, du musst es nicht mal auswendig lernen, eines meiner größten Probleme auswendig lernen. Und dann haben sie es halt vorgetragen, ne, mit dieser spröden Betonung. Ja, und dann habe ich zu Hause gesessen und gedacht, das kann ich auch und habe mich beim Poetry Slam angemeldet und habe auch gleich da im Heimathafen Neukölln, glaube ich, den zweiten Platz gemacht oder so.
Ja.
Und bin dann von da zum Quatsch Comedy Club und ach, heute sitze ich hier bei dir, you name it.
Aber ist nicht Poetry Slam gemacht zu haben, genauso ein Klischee wie als Kind auf dem Kassettenrekorder Radiosendung aufgenommen zu haben?
Wahrscheinlich, wobei ich echt zugeben muss, auch der Vollständigkeit halber, ich habe es jetzt nicht jahrelang betrieben und war irgendwie so eine Koryphäe, so wenn man an Berlin gedacht hat und Poetry Slam gleich Ariana Barbori, der Name, der aufgeblinkt ist, sondern es waren echt, glaube ich, zwei Auftritte und dann ging es halt relativ schnell weiter. Auf die großen Bühnen dieser Welt.
Und hast du einen Text gemacht, den du auch so betont hast?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Ja. Und ich habe einen Text gemacht, der aber aus anderen Gründen heute unangenehm ist zu sagen, weil damals war es wirklich noch selten. Da schwöre ich auf mein noch nicht geborenes Erstgeborenes, was auch noch nicht immer in der Mache ist. Aber,
das muss man immer dazu sagen, vorsichtshalber. Ne?
Ja, also sonst gibt es ja gleich Promi-Flash morgen oder Bild-Schlagzeile. Ist Ariana Barbori schwanger oder hat sie einfach nur ein Burrito gegessen? nee, aber... ja, wo kam ich jetzt her?
Vom Poetry Slam, Texte betonen.
Ach genau, ich habe mein erster Text war über Facebook. Und das kannst du ja jetzt gar nicht mehr sagen.
Ja.
Weil erstens weiß niemand mehr, was Facebook ist. Heißt ja auch mittlerweile gar nicht mehr Facebook. Und selbst nachdem ich das gemacht habe, so ein halbes, dreiviertel Jahr später, ging gefühlt so 80% der Comedy-Programme über Social Media.
Ja.
Da redet ja jetzt auch keiner mehr wirklich drüber. Das ist alles schon irgendwie jeder Witz dreimal gemacht. Mhm. Aber damals, ich würde mich als Revolutionär bezeichnen.
Mochtest du deinen Facebook-Account? Mochtest du diese Facebook Zeit, als das eine neue Sache war? Ich fand es total geil, ehrlich gesagt.
Ja, am Anfang fand ich es auch geil. Ja. Irgendwann fand ich es halt skurril. Am Anfang, ja, es war irgendwie, mir hatte das mal eine Freundin gezeigt, weil ihr wiederum das irgendwie, ich glaube, ihr Cousin aus den USA und die hat mir erzählt, das benutzen alle. Ich fand es total bescheuert, als wir es noch nicht hatten, als es nur meine Freundin hatte. Und dachte so, wofür ist das? Ich meine, ja, kann man leicht in Kontakt treten und Sachen teilen. Ich dachte, warum soll ich das mit Leuten teilen, die ich nicht kenne? Und als es dann da war, dachte ich, geil, weil ich glaube, es war auch so mein erster Kanal, wo ich so außer jetzt auf der Bühne zu stehen, so also Output irgendwie so unter Leute bringen konnte.
Ja.
Genau.
Ja.
Und so ein kleines Publikum sich so rangezüchtet hat. Die dann irgendwie zwischendurch die Mallorca-Bilder sich angucken mussten. Aber dann konnte man auch so mal einen One-Liner raushauen und sich dann damit 4 Likes schmücken. Das gab schon eine Zeit, in der ich das ganz gut fand. Bis dann halt irgendwann gekippt ist. Wissen wir alle, ne? Also,
klar.
Ja. Klar.
Aber das ist,
been there, done that.
Ja, aber das ist crazy, weil ich hatte auch so eine Zeit, wo ich dachte, das ist das beste Medium der Welt. Also wo man dann auch so eine Community selber aufgebaut hat und dann hat man mit denen noch so witzige Gruppen gegründet und hat da irgendwie den halben Tag auf Facebook verbracht und sich irgendwie so Sachen geschrieben, die man so genial fand und auch so als es dann plötzlich YouTube gab und man auch Videos tauschen konnte, wurde das plötzlich noch genialer, dass man sich gegenseitig den ganzen Tag Videos in die Timeline gegenseitig gepostet hat und so. Das ist so weird, wie schnell sich das abgenutzt hat. Das
total. Aber ich war echt, muss ich sagen, am Anfang bei jedem dieser Medien war ich so ein richtiger Boomer.
Ja.
Mir fällt nämlich gerade ein, als diese Facebook-Geschichte kam, gab es StudiVZ.
Mhm.
Das ist ja ein ähnliches System. Mhm. Das eine ist halt ein bisschen internationaler und ich verrate jetzt nicht, welches von beiden. Und ich fand es halt total bescheuert, weil ich dachte, ich habe doch StudiVZ, da sind doch meine Freunde. Wozu brauche ich jetzt Facebook? Das heißt, das habe ich nicht verstanden. Da war ich so richtig ablehnend, so wir haben doch die Zeitung, das altbewährte. Und bei YouTube war es ähnlich. Ich erinnere mich noch ganz genau, in welchem Raum in der Schule ich saß, als die Jungs sich so zusammengetan haben und über YouTube geredet haben, gesagt haben, da kann man ja halt Videos hochladen und dann kann man die teilen. Und ich habe es nicht verstanden. Und dann haben die so ein Video, glaube ich, von einem Hai-Angriff oder so.
Ja.
Und dann meinten die, guck, du gibst da zum Beispiel Hai ein oder Shark und dann findest du da Videos zu Haien. Und ich meinte, ja, aber was nützt mir das denn? Wozu? Ich war sehr viel dagegen, merke ich gerade. Das ist so eine Grundhaltung wohl von mir gewesen. Ja.
Ja, du hinterfragst halt das Leben. Das ist
so
ja,
kann man es auch nennen.
Das ist eine sehr noble Einstellung.
Genau, ja. Ich nehme Dinge nicht einfach nur so hin.
Nee,
ne?
Eben. Naja,
ja.
Genau.
Auch so Sachen wie eine Pandemie oder so. Nicht einfach immer nur die Sachen hinnehmen, hinterfragen.
So ein kritischer Blick.
Wer hat sie denn Nutzen daraus?
Ja, cui bono.
Ja. So.
Ja, absolut. dann hast du sozusagen über diesen Umweg über Slam Poetry zur Comedy gefunden. Ich springe heute einfach ein bisschen hin und her, weil das irgendwie weil so viele Sachen gibt, die ich irgendwie interessant finde. Du hast ja dann auch angefangen, wie gesagt, hast angefangen Comedy zu machen, hast auch angefangen so ein bisschen zu moderieren. Das kam natürlich auch durch diese Radiosachen zustande. Ich habe auf deiner Homepage hast du die, glaube ich, auch nicht so häufig gepflegt wird, ehrlich gesagt. Also da wird noch zu einem Laufwettbewerb im Jahr 2020 aufgerufen,
wow,
wo sich alle registrieren können.
Meine Homepage ist echt wie Facebook, kurz vor der Abschaltung. Nee, wirklich. Also da steckt auch der gleiche Mensch dahinter.
Mark Zuckerberg.
Ganz genau. Ja.
Ja, das glaube ich. Und da gibt es so ein Video von so einem, da kann ich mich sogar noch erinnern, das muss hier bei KISS in Berlin gewesen sein. Da gab es so einen Moderationsmarathon mit Bushido. Da war, glaube ich, Bushido irgendwie ewig lang in der Sendung irgendwie oder im Sender. Und dann kamst du dazu und der war so ein bisschen, er war ein bisschen müde, war ein bisschen launisch, möchte ich sagen. Und jetzt, es ist aber ja so, du hast es ja freiwillig auf deine Seite, es ist ja deine Seite, auf der das Video steht. Warum hast du dieses Video mit auf deine Seite gepackt?
Also erstmal ist es Mark Zuckerbergs Seite, weil ja, er pflegt die. Ja. Er ist der Content Manager. CM. Ja. CM.
Er hat gesagt, hier, Bushido, den kennt man. Das
this
ist gut.
Is good for you, hat ja. er gesagt. Ja. This pushes your name in Germany. Nee, also genau, es war so, wir wollten damals mit dem Radiosender diesen Weltrekord knacken. Ja. 98,8 Stunden, weil der Sender hatte die Frequenz 98,8, ja. am Stück zu moderieren. Und dann haben die sich überlegt, wie kann man, ach nee, ich glaube, Bushido war die ganze Zeit dabei, ne? Ich erinnere mich gar nicht mehr.
Auch, ja, ja.
Ne? Ja, ich glaube, mein Kollege Tolga, der damals in der Morningshow war, und Bushido, die sollten die 98 Stunden durchziehen. Und da sollte der zwischendurch, so wie der König hat Laune, die Nutten sollen tanzen, kam dann so wechselndes Unterhaltungsprogramm und ich war eine dieser Nutten. Und ich sollte mir irgendwie Spiele überlegen. Ich durfte die Zeit halt komplett frei nutzen, wie ich ihn da versuche zu unterhalten. Und ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich wusste nicht, wie die drauf sind. Und ich bin manchmal auch, merke ich, noch wie so ein kleines Kind. Wenn es so um Clans geht oder Deutschrap, da zucke ich sofort zusammen. Also ich habe einfach Angst vor Rappern und ich meine Deutschrapper, ne? Also die so, weiß ich nicht, die so eigene Klamottenmarken mit so plüschigen, rosanen Sweatern haben, das sind die, vor denen ich tatsächlich aber trotzdem Angst habe. Ja. Weil die, weiß ich auch nicht, die strahlen auf mich so eine Authentizität aus.
Ne? Die sollen ja auch, die wollen ja auch Angst machen, das kann ich schon verstehen.
So,
ja.
Und wenn man sich da irgendwie so Diamanten besetzt, seinen Namen auf die Zähne raufklipsen lässt, denke ich, also jemand, der die Möglichkeiten dazu hat, der kann noch ganz andere Dinge machen. Also, so. Und deswegen wusste ich nicht so richtig, was mir da blüht, wenn ich da reinkomme. Und vor allem, wenn ich mir so lustige Spiele ausdenke. Und da ist gerade mit sehr viel Gänsefüßchen gearbeitet worden. Und ich hatte mir irgendwie ausgedacht, dass wir beide bei einem Reisebüro anrufen müssen, unter anderem. Und wir müssen so Begriffe, ich glaube, ich habe ihm dann, er musste Begriffe ziehen und ich abwechselnd. Und dann stand da Sachen wie Penis oder unter Wasser tauchen und musste die irgendwie unterbringen. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, wie wird er darauf reagieren? Macht er das mit? Schlägt er mich zusammen? Steht da Abu Shaka Clan vor der Tür? Ich hätte mit allem gerechnet. Ja. Und er hat's aber, finde ich, also am Anfang hat er sich ein bisschen gesträubt, ne, war ein bisschen launisch, wie du sagst, ein bisschen missmutig. Und dann hat er aber mitgemacht. Und dann habe ich mich ein bisschen gefühlt wie hier, wie heißt er, Robert Redford, oder war das der Pferdeflüsterer?
Ja.
Ganz genau. So habe ich mich gefühlt. So. Ariana Barbary hat den wilden Mustang der Rap-Szene, der Deutsch-Rap-Szene gezähmt. Ich habe mit ihm lustige Pimmelspielchen gemacht und er hat das alles brav mitgemacht. Und zwischendurch, ja, dann hat er ja auch mal sich zu einem kleinen Lächeln hinreißen lassen und so. Und da dachte ich so, ich habe ihn geknackt. Ich habe einen großen deutschen Gangster, den habe ich handzahm gemacht, damals, ne? Wie du ja schon gesehen hast, die Seite wird nicht oft gepflegt. Und jetzt hat, also das ist ja wirklich krass, was innerhalb kurzer Zeit passiert, jetzt im Jahr 2022, wenn du Bushido sagst, das ist ja
ganz andere Ecke.
Schwierig, schwierig. Ja. Und damals dachte ich aber noch, ja, ist ein Rapper, der ist cool. Und ich war mit ihm auf Augenhöhe. So. Wir waren per Hamburger du oder sie. Ja, und dann habe ich das wohl irgendwann mal offensichtlich auf meine Seite gepackt und Mark Zuckerberg hat es nie runtergenommen.
Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, es ist gut, wenn das da bleibt.
Wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, ich lasse es jetzt auch drauf, weil wenn diesen Podcast Menschen hören, und sehr viele Menschen hören ja diesen Podcast, so, dann werden die vielleicht auf meine Seite gehen, um mal zu gucken, jetzt will ich mal für mitreden, worüber die sprechen. Und für euch, die ihr das jetzt hört und die nachgucken, für euch lasse ich es drauf.
Ja, das ist schön. Er sagt sogar selber relativ am Anfang von eurem Gespräch, dass, also am Anfang ist es auch ein sehr großen Anführungsstrichen versehenes Gespräch, da sagt er, glaube ich, irgendwann sagt er auch, dass du so eine Art Pferdeflüsterer bist. Das sagt er sogar über dich, ja, ja.
Oder sagt er da, vergleicht er mich auf andere Art und Weise mit einem Pferd?
Nein. Er sagt, du bist Pferdeflüsterer.
Ach, lustig, ja.
Er fühlt sich hier wie beim Pferdeflüsterer. Oder irgendwie sowas sagt er da.
Da hat er ein gutes Gespür.
Da habt ihr einfach beide die gleiche Filmreferenz. Da habt ihr einfach beide auch den gleichen Erfahrungshorizont, was Filme betrifft, offensichtlich.
Ja, und hat er nicht eh so ein Ding mit Tieren am Laufen? Weiß ich gerade nicht mehr, aber ich habe da sowas im Hinterkopf.
Ich weiß nur Sachen mit der Post, aber das ist...
Ich glaube, wir müssen aber mittlerweile, der geht ja echt mit einem juristischen Rundumschlag um, wenn man über ihn redet. Also ich glaube dass sich der Name Bushido bald ausdekliniert hat in Deutschland. Aber jetzt würde ich an der Stelle gerne nochmal auch für dich, für uns beide sprechen, das gerade war eine ironische Überziehung und nichts davon war ernst gemeint.
Und wir meinten auch, wir meinten zu großen Teilen auch das Fitnessstudio in Köln.
Ja, natürlich.
In Köln Fitnessstudio namens Bushido.
Ist es ein Fitnessstudio? Wird da nicht so Kampfsportart betrieben? Kampfsport,
ja, so
jegliche Art.
Ein
Dojo,
so
wie wir
so
coolen Leute sagen. Ein Dojo.
Stimmt, das ist ein Dojo. Aber das ist, ich finde das so interessant, dass man, ich habe bei dir so das Gefühl, du hast ja auch, du hast ja quasi, du hast mal irgendwo geschrieben, nach der Schule, dir war eigentlich schon klar, dass du sowas mit Moderation und solche Sachen machen willst. Und dann hat aber irgendwie dein Berufsberater oder Lehrer oder sonst wer gesagt, so, nee, wir machen erstmal was Ordentliches. Und dann hast du Werbetexterin gelernt und da auch ein bisschen gearbeitet und so. Aber ich habe so das Gefühl, dass, und das sind ja alles so Stationen aus deinem Leben, dass dir alles immer irgendwie passiert ist. Also, dass es nicht so den einen Riesenplan gab, ich will das jetzt und arbeite da so super straight drauf hin, sondern es ist immer alles irgendwie so, du hast immer irgendeinen Weg genommen und dann gab es doch immer 37 interessantere Abzweigungen, die du alle gleichzeitig gegangen bist und so. Das finde ich, es ist doch irgendwie, das ist doch so faszinierend, dass das Leben so eine Mischkalkulation ist.
Also ich glaube auch, dieser Weg, den ich gegangen bin, ist so eine Mischkalkulation aus, wie du sagst, so ein bisschen Zufall und Abzweigung nehmen, ja. Aber auch schon einem, also ich hatte einen Plan, ich wusste nur nicht, wie der lautet, muss ich tatsächlich sagen. Also der Plan war, irgendwas machen, womit ich Leute unterhalte und im besten Fall auf einer Bühne stehe, auf jeden Fall, aber vor irgendeiner Art Mikro. Ob der Stecker jetzt am Ende vom Mikro beim Radio angeschlossen ist, beim Fernsehen oder irgendwie auf einer Live-Bühne, das wusste ich nicht so richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es waren die 90er. Nee, okay, so lange ist nicht her, aber ich habe 2007 mein Abi gemacht und das war wirklich so. Bei der Berufsberatung hast du so einen Katalog in die Hand gedrückt bekommen mit, ich glaube, 1800 Seiten, da stand jeder Beruf drauf und drin, den es gibt. Ja. Und da war nicht Moderation drin, da war nicht Synchronsprechen drin, Schauspieler war da nicht drin, da haben die einem ganz doll von abgeraten.
Also steht doch nicht jeder Beruf drin. Alles Künstlerische steht nicht drin.
Ja, alles, genau, alles, was du so an einer von der IHK zugelassenen Berufsschule erlernen konntest. Ja, ja. Also genau, es gab ja noch viel mehr Berufe, aber da gab es nicht so den direkten Weg hin oder überhaupt einen Weg hin. Ganz viele kommen ja in diesen Medienberuf wirklich so, ja, die arbeiten mal oder machen ein Praktikum und dann denkt jemand, oh, du kannst aber toll erzählen, willst du nicht mal. Mhm. Und genau, mir wurde von diesem Berufsberater, wir mussten alle diese Berufsberatung machen im Rahmen des Abiturs und mir wurde von dem ganz stringent davon abgeraten, irgendwas in Richtung Bühne zu machen, weil er immer gesagt, das ist eine brotlose Kunst. Also da kann man nicht sagen, wie ich da durchkomme und wie ich mich finanzieren kann. Und ich hatte halt immer nur diesen Wunsch im Hinterkopf, ja, irgendwas auf einer Bühne zu machen. Und dieses Werbetexten, das war für mich wie so ein bisschen der Eintritt, um so mich erstmal zu orientieren, weil es war grob gefasst Medienbranche, also mittlerweile weiß ich sehr grob gefasst, aber ich dachte so, ja, wenn man Spots macht fürs Fernsehen, ist ja Fernsehen, da will ich ja hin. Das ist ungefähr so, wie wenn du Urlaub im Hotel machen willst und dann sagst, ich jobbe mal im Hotel, da bin ich ja schon mal im Hotel, ich wollte ja Urlaub machen. Und aber ich bin dann von der Werbeagentur sehr schnell in die richtige Richtung gekommen, weil mein damaliger Chef gesagt hat, ey, beim Radio wärst du doch gut aufgehoben und wir buchen ja immer die Spots für unsere Kunden beim Radio, mach da doch mal ein Praktikum. Zufälligerweise war der Radiosender nur eine Etage höher in diesem Gebäude. Ja. Der Berliner Rundfunk war das damals. Berliner Rundfunk 91.4.
Gibt's den noch?
Den gibt's noch. Ja. Ist eine Institution
so
in Berlin.
Schlagersender aber doch.
Nee, Schlager oder? Nicht. Das habe ich strikt, das geht gegen meine Religion. Also nee, Schlager wirklich. Wirklich nicht. Jetzt hört's auf.
Was ist
also
denn so der Schlagersender in Berlin eigentlich?
Ja, der heißt irgendwie Schlager-Hit, Schlagerradio 88.7 Schlager.
In München
88.8 Schlagerradio. Nee, es gibt einen Schlagersender, aber ich weiß gerade nicht, wie der heißt.
Es gibt auch so einen
Schlagersender. Ja, aber du hast recht.
Ja, ja.
Aber nee, das ging nun wirklich, also beim Berliner Rundfunk war ja das Tolle, ich bin ja auch so musikalisch oft in den 70ern, 80ern hängen geblieben, also kopfmäßig und Elton John, aber Phil Collins, das sind so die Lieder, die da spielen, das habe ich ja geliebt, da bin ich ja aufgegangen, ich habe ja eine alte Seele, ich bin ja wie ein 1000 Jahre alter Baum im Körper eines mittelalten Baums und da wurde ich wirklich mit offenen Zweigen empfangen, weil das wirklich… Also in der Musik habe ich mich sehr wiedergefunden, auch wenn mein Chef dort mich immer dazu angehalten hat, ganz langsam zu sprechen, weil er meinte, wenn ich langsam spreche und vor allem mit so ein bisschen Bedacht, wird meine Stimme auf einmal ganz tief und vor allem sehr seriös.
Ja.
Und so komme ich mit meinen 20 Lenzen ungefähr an die Authentizität der 40-Jährigen dort ran, weil die hatten natürlich alle, waren etwas fortgeschritteneren Alters als ich und haben dann am Wochenende irgendwie in ihrer Sendung in den Veranstaltungstipps so das Kürbisfest in der Akazienstraße. In der Akazienstraße, da bin ich vielleicht Raven gegangen, aber bestimmt nicht aufs Kürbisfest. Und damit man mir das aber nicht gleich anhört, hat er versucht so ein bisschen, da habe ich auch Sprechtraining bekommen jede Woche, genau, dass ich so ein bisschen gesetzter spreche und man nicht gleich so das Berghain aus meiner Stimme raushört. Ja. Und da habe ich dann die ganz klassische Moderatorenausbildung gemacht
Und dann hast du aber recht, der Rest so mit Bühne und Poetry Slam und Comedy, das hat sich dann immer so dazu ergeben. Aber ich habe das alles sehr dankbar angenommen, weil ich ja eh nicht wusste, wo genau will ich am Ende hin. Hauptsache Mikrobühne und irgendjemand lacht am Ende.
Ja.
Auch wenn sie über mich lachen, aber also ja, genau, ja. Hauptsache es wird gelacht. Ja. Und genau, deswegen ist es aber, ich würde nicht sagen, dass alles so zufällig ist, weil mir wurde damals zum Beispiel auch sehr oft sehr nahegelegt, dass beim Radio die Sendung mit den besten Einschaltquoten halt die Morningshow ist.
Mhm.
Weil die meisten Leute hören halt morgens auf dem Weg zur Arbeit oder beim Aufstehen Radio, so wie sie um 20.15 Uhr Fernsehen.
Ja.
Das ist also die Primetime beim Radio. Und als ich dann das Angebot bekommen habe, die Morningshow zu machen, ich glaube, ich habe meine Ausbildung habe ich in der Morningshow gemacht und dann habe ich insgesamt 4 oder 5 Jahre sowohl in Frankfurt als auch in Berlin Morningshow moderiert.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich nur gemacht, um auf diesem Berufszweig weiterzukommen. Also das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich es mega geil fand, um 3.30 Uhr aufzustehen. Das war die Hölle für mich.
Wie alle anderen Morningshow-Moderatoren eigentlich.
Ja, ja, also, aber es ist wirklich, ich bin kein Morgenmensch. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich finde es auch kacke, aber es ist schon okay. Nee, der Tag fängt für mich so um 9 Uhr normalerweise an und da war die Morningshow fast zu Ende. Und das habe ich nur 5 Jahre durchgezogen, weil ich wusste, das wird mich weiterbringen.
Ja.
Das heißt, ganz
schon als bewusster Karrieremove.
Ja, ja, genau. Da habe ich schon auch hart für gearbeitet.
Ja, ja. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Also du machst ja auch die Dinge, die du machst, die machst du ja auch immer richtig und du ziehst ja auch immer durch und die machst du ja auch immer sehr professionell und sehr, sehr gut. Aber so dieses, ich habe manchmal das Gefühl, und mir geht es ja bei mir selber auch so, dass man das Gefühl hat, man landet dann in diesem irgendwas mit Medienbereich irgendwie.
Ja.
Und dann stolpern wir da alle so ein bisschen stochern im Nebel irgendwie und jeder findet so seine Nische oder findet so den Ort, an dem er irgendwie wirken kann. Aber es ist ganz oft so ein, ich weiß überhaupt nicht, wo das hier gerade lang geht irgendwie so. Und dann guckt man einfach mal, was passiert, so ein bisschen treiben lassen und so.
Das stimmt. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass es halt, wie du schon gesagt hast, auch nicht so diesen einen Weg dahin gibt. Ne? Also wenn du Juristin oder Jurist werden willst, dann studierst du Jura. Und wenn du irgendwie in der Charité in einer Notaufnahme arbeiten und da Leute operieren willst, dann studierst du halt Medizin. Ja, dann studierst du Notaufnahme. Und wenn du halt sagst, ich will irgendwie auf die Bühne und irgendwas mit Leute unterhalten und irgendwas mit Mikro machen oder selbst wenn du ganz gezielt sagst, ich will Fernsehmoderatorin werden oder Fernsehmoderator, auch dafür gibt es jetzt nicht den 0815-Weg, wo man sagt, ja, dann studiere erstmal Journalismus oder studiere erstmal Kulturwissenschaften, den Rest schaffst du dir dann so rauf und dann wirst du es auf jeden Fall schaffen. Das gibt's nicht und das gibt's bei sehr vielen anderen Berufen, dass man da sagen kann, du wirst da einen Job mit finden oder du hast dann auf jeden Fall die Auszeichnung, die es 1:1 dafür braucht und du kannst nachweisen, dass du das gelernt hast, was man für die Berufsausübung benötigt. Mhm. Und das gibt's bei dem, was wir machen, irgendwie nicht so richtig. Und deswegen kommt man da, glaube ich, auch nicht anders hin, als sich da so rumzuschlängeln und dann noch zu hoffen, dass Fortuna einem über die Schulter spuckt.
Das stimmt. Du hast ja auch sehr früh mit Podcasten angefangen. Also du hast ja dann mit Laura Larsson zusammen Herrengedeck gestartet. Ich glaube 2016, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ja tatsächlich für deutsche Podcast-Branchenverhältnisse sehr, sehr früh. Also sehr, ich weiß gar nicht, wenn wir mit Gästeliste angefangen haben, auch um den Dreh. Ich glaube 2015 oder irgendwie so.
Euch gab es auf jeden Fall schon vorher. Das weiß ich, weil Donny immer erzählt hat von Gästeliste Geisterbahn.
Weil er mal angegeben hat.
Ja.
Ich überlege gerade.
Gar nicht ähnlich.
Es ist jetzt haben wir 20, es muss so 15 gewesen sein.
Kann gut sein. Euch gab es auf jeden Fall schon.
Bin damals mit Maria zusammengekommen und die hat das ja dann direkt produziert. Und ja, dann warst du 2015, also ein Jahr vorher. Aber wie gesagt, das war ja alles noch sehr früh. Also dieser große Podcast-Boom, der kam ja erst so vor 2-3 Jahren. Und ihr habt ja jetzt sogar schon wieder aufgehört mit Herrengedeck und habt irgendwie nach 5 Jahren gesagt, das war's erstmal. Es ist ja so ein bisschen, ihr habt ja auch gesagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, ist dieser klassische Spruch, aber stimmt das denn auch wirklich oder deckst du jetzt hier auf, dass ihr euch in größtem Streit getrennt habt, weil ihr euch nicht mehr sehen konntet und euch nicht mehr ertragen habt und euch tierisch auf die Ketten gegangen seid?
Ja, unsere Strategie ist, diese Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz nachzuspielen und dafür brauchten wir erstmal das Setting und die Rampe. Nee, ich glaube, es wäre so Augenwischerei zu sagen, ja, ich würde das immer machen, wenn es am schönsten ist, aufzuhören. Ja. Bei jedem Projekt, wenn ich jetzt eine riesen Fernsehshow angeboten bekomme und ich moderiere die und es ist richtig geil, dann würde ich sagen, wisst ihr was, Leute? Ich weiß, ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, aber es ist so schön, ich höre jetzt auf. Ich glaube, das würde ich nicht immer machen, aber es sind so ein bisschen 2 oder sogar 3 Dinge zusammengekommen, aber die größten sind, glaube ich, 2 Dinge. Einmal dieses, dass es halt sehr gut lief, also so für uns, unsere Verhältnisse und dafür, dass wir Frauen in der Comedy sind, lief es halt einfach sehr, sehr gut. Und das zweite war aber, dass ich
also ich spreche jetzt nur für mich an dieser Stelle, aber ich wurde halt in gefühlt 98% der Fälle mit Herrengedeck als Podcast verbunden. Ja. Wenn ich irgendwo vorgestellt wurde, Ariana Barbori.
Die eine von Herrengedeck.
Ja, genau, das ist die eine von Herrengedeck, Moderatorin oder Podcasterin bei Herrengedeck. Ja. Und oft auch wurden wir dann nur in dieser Zweierkombi eingeladen in Sendungen. Aha. Und ich habe irgendwann, also Herrengedeck war ja auch ein großer Teil von mir und war ein ganz entscheidender Punkt, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, hier bei dir an diesem wunderschönen Eichentisch.
Finally.
Aber ich glaube, dass es bei Dingen, die so ganz viel Präsenz im Leben haben, man irgendwann automatisch an den Punkt kommt, wo man sich fragt, möchte ich mich so zu 100% und komplett damit identifizieren?
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, dass ich so sehr damit gesehen werde, dass auch ich mich fast nur noch damit sehe. Ich war gefühlt nur noch Herrengedeck und alles andere lief nebenbei. Ja. Dass ich mit Sendern in Gesprächen war über eine eigene Late Night und eine Fernsehsendung und so, das war gefühlt so auf Platz 2 der Prioritätenliste. Und natürlich war der Podcast an sich ein Riesenabschnitt und ein mega wichtiger Abschnitt in meinem Leben, aber ich wollte nicht für immer da stehen bleiben. Also, und ich hatte das Gefühl, ich komme von da nicht mehr weg. Einfach, weil wir damit so in Anführungsstrichen groß geworden sind. Und jetzt werde ich für immer also damit verknüpft. Und ich hatte dann das Gefühl, ich komme da nur weg von, wenn ich eine ganz deutliche Zäsur, also wirklich einen deutlichen Cut mache und sage, ich mache jetzt erstmal was anderes. Aber ich habe mich damit gar nicht wirklich gegen Herrengedeck entschieden. Das klingt dann immer so hart, aber mehr dafür auch alleine gesehen zu werden. Und klar habe ich jetzt mit Terreiners den neuen Podcast, aber ich starte ja jetzt woanders als 2016.
Naja.
Und das war so der Grund. Da kamen so 2, 3 Sachen zusammen, aber die beiden größten und wichtigsten Punkte, die zu dieser Entscheidung geführt haben, waren diese.
Ja, verstehe. Till Reiners, Stichwort Till Reiners, ihr habt jetzt einen Podcast zusammen, gerade gestartet, der heißt Endlich normale Leute und es ist ja so ein bisschen, Herrengedeck war ja in den letzten Jahren Spotify-Exclusive, Till Reiners hatte mit Jokes einen Spotify-Exclusive-Podcast und diese beiden ehemaligen Spotify-Exclusive-PodcasterInnen haben sich getroffen, um gemeinsam einen neuen Podcast zu starten, der dann Endlich normale Leute heißt. Erstmal zum groben Inhalt, worum geht's bei Endlich normale Leute?
Ja, also wir werden da ja von 7-1 unterstützt als Produktion quasi, die dahinter steckt und die haben sich so einen tollen Pressetext ausgedacht und ich habe mir so eine coole Caption für ein Instagram-Posting ausgedacht und Till hat am gleichen Tag was gepostet und hat geschrieben, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, könnt jetzt hier groß rumschwafeln, aber wir wissen alle, es ist ein Laber-Podcast und genau das machen wir und ganz ehrlich, können es eigentlich nicht besser sagen, weil dieses ganze Drumherum-Gerede, ja, also wir haben uns gedacht, wir sprechen mal über unsere Beobachtung, wie skurril Menschen sind und was sie so für Angewohnheiten haben, ja, machen wir, aber am Ende, glaube ich, können die meisten Leute am meisten damit anfangen, wenn man sagt, es ist ein Laber-Podcast.
Ja. Ja. Es ist ja wirklich, und es ist so lustig, weil diese Beschreibung, gerade der Pressetext, wie du sagst, wo steht, dass wir beobachten Menschen und sprechen darüber, das ist ja alles die Definition von Laber-Podcast.
Richtig, aber nochmal neue Worte gegossen.
Ja, absolut, jetzt. ein bisschen nobler formuliert, ein bisschen auch so für die Eltern formuliert, dass sie, dass die denken, man macht was Ordentliches. Aber Till, ja eben ein großer Comedian und du auch aus der Comedy kommend und aus dem Podcasten kommend, sprecht da tatsächlich über Beobachtungen, über alles mögliche, was dir gerade einfällt. Die erste Folge gerade draußen, ihr unterhaltet euch zum Beispiel darüber, wie furchtbar ihr Händeschütteln findet und dass ihr hofft, dass nie wieder Hände geschüttelt werden, weil du sagst, Händeschütteln ist wie in eine Petrischale fassen. Das hat mich entsetzt. Händeschütteln ist doch toll. Dieses, es ist doch, das ist doch eine Pose, dass jetzt plötzlich alle sagen, hoffentlich müssen wir nie wieder Hände schütteln. Das ist doch, das stimmt doch gar nicht. Hände schütteln ist doch gut.
Also ich muss sagen, es war ja Tills Anliegen, darüber zu sprechen. Das nimmt einen großen Raum ein bei ihm, dieses Thema und auch diese Aversion.
Ja.
Aber als er das angesprochen hat, habe ich gemerkt, stimmt, ich war während der Pandemie oft sehr, sehr dankbar darüber, dass man einfach nur noch sich so eine Faust gegeben hat oder so die Ellenbogen aneinander geschlagen. Oder wenn man super uncool ist, so diese Füße, wie so zwei Fußballer, die so einen Ball luppen wollen. Und ich muss sagen, es gibt ganz, also Leute, die ich kenne oder die, wo ich denke so, ja, das ist jemand, dem würde ich mich jetzt vielleicht auch auf den Schoß setzen. Da gebe ich auch gerne eine Hand. Aber kennst du das nicht, dass einem Leute gegenüberstehen, sagen wir so ein schmieriger Bankberater.
Ja.
Gibt natürlich auch schmierige Bankberaterinnen, ist
absolut.
Ja ganz klar.
Gibt auch unschmierige Bankangestellte.
Ja, natürlich, aber wir nehmen jetzt mal die schmierigen. Ja. Und er sagt, schön, dass Sie da sind, kommen Sie doch her und gibt dir so die Hand.
Ja.
Und dann hat er vielleicht noch so eine leicht schwitzige Hand und auf seinem Schreibtisch ist irgendwie so eine Tupperdose offen, da ist so ein Eibrot
drin und ja. du siehst, das hat er heute definitiv schon dreimal in der Hand. Ja. Dann sehe ich zum Beispiel ganz oft Leute von der Toilette kommen, die sich definitiv nicht die Hände danach gewaschen haben, weil die Zeit zwischen Spülung und also Verlassen dieser Toilettenkapsel viel zu kurz ja. war. Und dann geben die einem die Hand und man denkt, okay, du warst so schnell, deine Hände müssen jetzt noch leicht feucht sein, so vom Händewaschen. Und die sind einfach furztrocken. Ja. Und du weißt, da hat keine Hygienemaßnahme gerade stattgefunden. Und das habe ich ganz oft, diesen Moment, dass ich denke, okay, das muss nicht sein. Und dann habe ich jetzt auch so ein inneres Verlangen, mir die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Ja. Das ist ein Affront. Wenn du vor jemandem, stell mal vor, du gibst jemandem die Hand, schüttelst die Hand und danach guckst du dich so suchend um nach so einem Desinfektionsspender und lässt ja erstmal dreimal auf die Hände sprühen, weiß die Person ja auch ganz genau, das ist jetzt nur geschuldet, weil ihr beide gerade eure Körper kurzzeitig habt berühren lassen.
Ja.
Das heißt, es ist auch unangenehm. Und wie umgeht man das richtig? Man lässt dieses Händeschütteln einfach.
Aber das, ich finde, das Händeschütteln ist auch so eine vertrauensbildende Maßnahme. Das ist doch sowas, man schüttelt so die Hände, weil man so einen Vertrag besiegelt irgendwie. Oder und wenn man sich zur Begrüßung die Hände schüttelt, ist es halt der Vertrag des Grußes oder des sich kennenlernt oder so. Das ist doch irgendwie eine interessante, fast antike Geste, die man da zelebriert.
Die Symbolik dahinter sehe ich, da gebe ich ja. dir auch total recht. Ja. Ich finde es ja auch krass, dass in Deutschland darf man, glaube ich, bestimmte Verträge oder zu einem bestimmten Teil kannst du per Handschlag, glaube ich, abschließen. Ah, ja. Ne? Also wenn mündlich,
ich glaube, jeden Vertrag, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch, wenn mündlich ja. was zugesichert wurde und man gibt sich die Hand drauf, ist doch eigentlich absurd, ne? Dass ja. du per Handschlag besiegeln kannst, ja, das ist so. Wenn du die Zusage für ein Haus bekommen hast und ihr habt euch die Hand drauf gegeben, ist es in Deutschland, glaube ich, rechtsgültig.
Ja.
Also das stimmt, da gebe ich dir recht, diese antike Symbolik, die sehe und schätze ich auch sehr. Ja. Was ich nicht so schätze, ist halt in dem Moment der Austausch von diesem, ich kann es dir nicht beschreiben, weißt du, womit ich gar kein Problem hätte, wenn man dabei Handschuhe tragen würde? Diese dünnen Gummihandschuhe.
Diese Fäustlinge.
Oder Fäustlinge meinetwegen, auch aus Wolle finde ich noch angenehmer, ja. weil die Haptik von Gummihandschuhen ist jetzt auch nicht so geil.
Ja, die hat immer so was Serienkillermäßiges.
Ja, irgendwie schon, aber ganz ehrlich, vielleicht kannst du es dir so vorstellen, Hände geben ist für mich fast so, als würde ich dir den Finger kurz in den Mund auf die Zunge legen. So, also es ist so.
Aber sexy sein.
Ja, aber ich möchte dann aussuchen, bei wem ich das mache.
Ja, ja, natürlich.
Ja, und dann kriegt man nämlich ein Problem. Weil wenn man dann sagt, okay, das ist wieder gesellschaftlicher Konsens, wir geben uns alle die Hand, dann stehe ich jemandem gegenüber und sage, ich würde mir kurz mein Fäustling anziehen, weiß die Person, ja. Ach so, interessant, sie hat wohl was gegen mich. Ja, und wenn es dann vielleicht eine Bankberaterin oder ein Verkäufer, Verkäuferin ist, dann zieht die mich vielleicht über den Tisch oder eher, weil ich den Fäustling angezogen habe. Ist doch blöd. Ist doch einfach blöd.
Ja, ich erinnere mich immer an so eine Doku, oder so ein Bericht, den ich vor Jahren gesehen habe über einen Käsemarkt in Holland, wo die dann immer so verhandeln über die Käseräder. Und bei den Verhandlungen werden immer Preise gesagt und die schlagen immer die Hand so lange weg, bis der Preis okay ist und dann greifen sie. Und das geht aber so ganz schnell.
Okay.
Der wird dann so tipp, 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 tipp und dann zack eingeschlagen. Das dann der Preis gilt dann, bei dem er eingeschlagen hat.
Das finde ich auch interessant.
Und das ist aber ja natürlich auch, jetzt habe ich nicht gesehen, ob in der Pandemie auch noch Käse gehandelt wird. Weil das ist ja schwierig. Also da muss entweder andauernd desinfiziert werden. Oder so. Ich habe mir auch völlig dieses Händedesinfizieren angewöhnt, weil ich habe jetzt immer so ein kleines Desinfektionsspray in der Tasche, das irgendwie auch gut riecht, mit dem ich wirklich nach jeder Bahnfahrt und nach jedem Supermarktbesuch mir irgendwie die Hände desinfiziere. Was ich aber ganz schwierig finde, ist, dass ja ganz viele Läden am Eingang Desinfektionsmittel stehen haben und die sind oft von sehr minderer Qualität. Und ganz schlimm finde ich, wenn man in Läden kommt und seine Hände unter dieses Desinfektionsding hält und dann kommt erstmal so ein Superschwall daraus, den man nicht steuern kann und dann gibt es manchmal so Desinfektionsmittel, das sogar klebrig ist. Und dann
oder das stinkt. Es gibt so eins, das stinkt ganz doll. Das ist wirklich widerlich. Oh, da ist mir schon durch die Maske fast, da habe ich mir in die Maske reingebrochen. Weil wirklich, es gibt so eine Firma, ich weiß nicht, welche das ist, das ist so leicht gelig und ich glaube, das ist auch das, was klebt.
Ja.
Und das stinkt widerlich. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das ist, sondern ich weiß, es ist einfach ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft. Aber vielleicht hilft dir das noch als Vergleich. Es gibt doch auch viele Kulturen, wo man sich so, auch Leuten, die man jetzt noch nicht so gut kennt, zur Begrüßung so Küsschen an die Wange gibt.
Ja,
ja, so fühlt sich für mich Hände schütteln an. Das ist irgendwie so eine Grenze, die da überschritten wird.
Okay, dann ist also quasi Küsschen auf die Wange für dich noch schlimmer, oder? Also
ja,
Küsschen
wenn ich
links,
die Person
Küsschen
nicht kenne, natürlich. So nah will ich doch nicht jemandem kommen.
Ja, so die Holländer, das ist doch immer, ich glaube, drei, oder die Franzosen ist auch immer links, rechts, links oder so. Also drei.
Ach so,
drei
und alles, was aus Frankreich kommt, ist natürlich gut, ne?
Nee, nicht alles, aber die französische Lebenslust, das Savoir-Vivre, das Laissez-faire.
Das Baguette, der Eiffelturm.
Das ist doch eine tolle Kultur, die es da gibt.
Ja.
Also dieses Bussi, diese Bussi-Bussi-Sache ist auch nichts für dich.
Ich glaube,
da bist du zu Berlin für.
Oh.
Da bist du so tough. Berliner sind ja so tough. Menschen, die in Berlin aufgewachsen sind, sind alle wahnsinnig tough.
Das finde ich ganz schwierig auch, weil ich würde mich zum Beispiel gar nicht als tough bezeichnen. Zumindest nicht innerlich.
Ja.
Es sei denn, du meinst die Sendung, mit der bin ich aufgewachsen. Aber nee. Ja,
du bist die Sendung tough.
Ich bin die Sendung tough, auch so niveaumäßig,
ehrlich
gesagt. Du bist
auch Galileo für mich so ein bisschen.
Echt?
Minus Jumbo Schreiner natürlich. Aber,
Damit kann ich mich, glaube ich, identifizieren. Die machen die... testen tolle Sachen. Ja. Jeden Sommer mindestens 3 Wasserrutschen, dann immer, wirklich einmal im Jahr, das steht bei denen auf der Agenda, ich wäre so gerne mal bei so einem Brainstorming dabei, lassen sie eine Melone vom Hochhaus fallen, um gucken, ob ein Kopf zerplatzen würde, wenn der aus 80 Metern Höhe auf eine Straße runterfällt. Deswegen,
hattest du jemals eine Idee für eine Story für Galileo, wo du gedacht hast, das müsste Galileo mal machen?
Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich würde mich da von den verrückten Köpfen, vom verrückten Dojo Galileo mitreißen lassen, wenn ich da mal die Chance zu hätte.
Ja. Weil ich habe immer gedacht, eine Geschichte, die ich gerne sehen würde bei Galileo, wäre, wie wird eigentlich ein Kran gebaut?
Ja, würdest du das gerne sehen?
Ist doch, Kräne, man sieht immer, wie die aufgebaut werden und so und die existieren, aber die können ja nicht, die fallen ja nicht vom Himmel. So ein Kran musste, und das ist doch eine seltsame Konstruktion. Wie werden die denn zusammengebaut?
Ich glaube, aber da überschätze ich mich gerade vielleicht. Ist es nicht so, dass die Einzelteile angeliefert werden und an ihrer Wirkungsstätte wird es so nach und nach aufgebaut?
Nee, da, also es gibt so 3-4 Teile, die dann so zusammengebaut
Ach,
werden.
Echt?
Aber die müssen ja auch noch gebaut werden.
Nee, ich frage mich da gerade, ehrlich gesagt, das wirft jetzt echt interessante Momente, ein interessantes Momentum auf, denn ich frage mich, das gibt doch manchmal diese Bilder, wenn so riesige, also wirklich riesige Flugzeugträger durch Städte mit so einem Schwerlasttransport transportiert werden, wo dann die ganze Autobahn abgesperrt wird, weil da so ein Flügel irgendwie von Schwerin nach Stolpe geliefert werden muss, dann müsste es ja eigentlich so sein, dass 3 riesige
Flugzeugträger?
Heißt das nicht so?
Hast du gerade Flugzeugträger gesagt?
Ja, ich dachte, das heißt so.
Was denn für...
Na, irgendwas vom Flugzeug. Also, manchmal werden doch so komische, so... nicht Helikopterpropeller, die sind zu klein, die kann man tragen.
Also
aber
Windräder, so
nein,
Flügel. So, so.
Nein, richtige, gib mal Jumbo, gib mal einen Transport Boeing.
Ja, ja.
Dann wirst du 100 Pro, da bin ich mir recht sicher, sehen, wie so eine Boeing, was ist denn für ein blöder Name? Ja, wie ein großes Passagierflugzeug, wie eine 747. Ja, wir coolen Leute sagen 747. Ich sag auch 361.
Wir sagen
eine
7er.
Ja. Wie die transportiert werden über die Autobahn.
Ah,
ich weiß aber, was ist denn, frage ich mich gerade, du hast recht, was ist ein Flugzeugträger eigentlich? Weil das ist ja nicht jemand, der, also ist ja nicht ein...
Ein Flugzeugträger ist ja so ein Schiff, auf dem Flugzeuge landen können.
Ach so, echt?
Diese, wo so Top Gun, wo so diese Militärflugzeuge
echt
drauf landen können, diese,
ach
weißt
so
du, diese Breiten.
Ich dachte irgendwie, es wäre ein Flügel. Wow. Wow,
aber was
dachte, Aufnahme beendet.
Du dachtest, der Flugzeugträger würde man Flügel nennen? Nee.
Nee, andersrum. Ich dachte, so ein Flügel von einem bestimmten Flugzeug, von dem ich nicht weiß, welches, aber irgendein
also
bestimmtes.
Also den nennt man Flugzeugträger?
Ja.
Ah, ja, okay,
so, der Flügel ist ein Flugzeugträger.
Die Flugzeugträger sind diese Schiffe. So.
Ah ja, da klingelt es gerade.
ISS Eisenhower oder so heißen die dann irgendwie. Und ich kann mich daran erinnern, bei uns früher war das immer ganz aufregend, wenn die Autobahn gesperrt wurde, da wurden dann Schaufelradbagger nachts transportiert, weil nachts auf der Autobahn nicht so viel los ist. Manchmal mussten die Autobahn so passieren. Die sind ja riesig, das sind ja wahnsinnig riesige Dinger.
Die sind fast so groß wie ein Flugzeugträger.
Ja, auf jeden Fall. Und da war dann so Schwerlasttransport auf der Autobahn, die dann so auch wirklich im Schneckentempo da irgendwie langgezogen wurden, weil die so groß und schwer sind.
So, und hätte jetzt vermutet, dass 3 von diesen Teilen, 3 Kran-Einzelteile, wie so ein Schwerlasttransport irgendwo hin transportiert werden, dann zusammengefügt werden. Und in dem Moment merke ich, dann müssten ja zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin, die besteht ja fast nur aus Baustellen, Baustellen und Clubs.
Ja.
Und dann müsste ja in einer Stadt wie Berlin ständig Schwerlasttransporte mit einzelnen Kranteilen durch die Stadt fahren. Aber das ist ja nicht der Fall.
Ja, ich glaube, das kriegt man nicht mit, weil die natürlich
weil die so
immer,
klein sind, oder?
Ja, weil die einfach nachts angeliefert werden. Das ist einfach, die stehen ja meistens morgens plötzlich. Die werden so nachts angeliefert. Ist wie Kirmes. So. Das ist tatsächlich immer Schwerlasttransport, aber das ist zu Zeiten, in denen keiner auf einer Autobahn ist oder das irgendwie mitbekommt.
Ey, das finde ich echt ein Mysterium jetzt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gar nicht so, wie ein Kran hergestellt wird, aber du hast komplett recht, wie kommt der denn in diese Höhe?
Ja.
Weil ich auch gerade dachte, das ist jetzt so Henne oder Huhn oder Ei, was war vorher da, habe ich gerade so überlegt, naja, wenn man so eine Art Hebebühne hätte oder was so groß ist wie der Kran, dann kann man ja immer so stückweise draufbauen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn so groß wie der Kran, ein anderer Kran? Ach krass, und wie wurde der aufgebaut? aufgebaut. Also es ist schon, ist nicht ganz uninteressant, was du hier mitbringst.
Es gibt so eine Hydraulik, glaube ich, oft bei diesen Kränen, die dafür sorgen, dass sozusagen die stehende Achse schon mal aufgestellt wird und dann diese oben, diese querhängende Achse, die wird dann da so drauf gehievt und oben so dann so hochgeklappt quasi und dann so eingerastet im Grunde genommen.
Ja, also, aber was ich bei so kleineren Hebebühnen oder was ich bei kleineren Kranae manchmal sehe, das wirst du auch kennen, ist so ein riesen Brummi, sage ich jetzt mal. So ein LKW fährt irgendwo hin, dann hält der und dann kommen mit so hydraulischen, aus so hydraulischen Achsen, nenne ich jetzt einfach mal, aber ich denke auch, Flugzeugträger sind Flügel, hydraulische Achsen fahren so vier Beine aus, links und rechts an jeder Seite
die
zwei.
Die stabilisieren.
Genau, die das stabilisieren und dann heben die sich aber auch, die heben das Fahrzeug an und dann ist das Fahrzeug fast wie in der Luft und nur diese vier, das ist so krass, das ist wie so ein Monsterinsekt, wo ich mich bis heute frage, das habe ich bis heute aus physischen Gesichtspunkten nicht ganz verstanden, wie das stehen kann, weil dann fährt sich dieses Teil nach oben hinaus, ist ultra lang, und kippt aber nicht um, weil es auf diesen vier Hydraulikbeinen steht.
Ja, weil die das ja so stabilisieren. Also davon abgesehen, dass die das ja auch abfedern. Ich glaube, wenn es nur auf den Reifen stehen würde, die würden dann unter der Last platzen sozusagen. Deswegen muss das so auf diese Standfüße, die ja quasi über so Querstreben mit der Längsachse des Lasters verbunden sind, um den zu halten.
Wahrscheinlich.
So.
Wahrscheinlich.
Ja.
Kann ich euch kurz erzählen, wie ich mich auf YouTube verloren habe? Ich habe gerade mal geschaut, ob ich es finde, wie ein Kran gebaut wird.
Ja.
Und es besteht aus mehreren Teilen, die übereinander gesetzt werden, sozusagen, so aufgefaltet quasi. Ja. Das Geniale ist aber, dass der hier zusammengesetzt wird von einem anderen Kran.
Sag ich doch. Aber wie wird
der? Aber da muss der Kran ja auch erstmal am Start sein.
Eben.
Aber eigentlich, also diese senkrechte Achse besteht sozusagen aus mehreren Teilen, die du einfach aufeinander stapeln kannst.
Also müssen eigentlich auf der Welt immer eine Anzahl X-Kräne stehen.
Ey, weißt du was?
Der muss immer um die Welt fahren und die alle aufbauen.
Und ich bin mir relativ sicher, man könnte eine Art Kranstammbaum machen und dann gucken, wer die Eltern waren von dem einen Kran. Zum Beispiel der gerade in Mitte steht, der wurde hochgezogen von dem, der aus Friedrichshain kommt, von der Baustelle letzte Woche. Mhm. Und der wiederum, da ist witzigerweise auch der Kran beteiligt, der maßgeblich beim BER ganz von Anfang an stand. Das ist quasi der Vater davon.
Ja.
Ich sag jetzt nur Vater, weil der Kran.
Klar.
Könnte auch eine Mutter sein, aber so. Und so könnte man vielleicht so eine Art Kranstammbaum machen und würde dann irgendwann zum Urkran kommen, 3 nach Christus, der irgendwie aus dem Wald, aus so Holzpfeilern, der wurde dann auch umfunktioniert zum ersten Jägerhochsitz.
Ja.
Und das ist so der Urkran, aus dem alles entsteht.
Ja. Urkran ist ein Wort, das mir sehr, sehr gut gefällt.
Oder mir auch. Ja. Ich habe auch viele Bilder vor Augen da.
Wahrscheinlich ist das so ein, ich denke dann sofort an diese technischen Zeichnung von Leonardo da Vinci. Der hatte doch auch so den ersten Hubschrauber konstruiert und so. Und der
ein Flugzeugträger, oder?
den hat er dann danach gebaut, damit der Hubschrauber landen kann. Und da ist bestimmt auch so ein Urkran dabei.
Stimmt, ja.
Toll. Mensch, was wir hier heute lernen, nur aus uns selber heraus.
Ja, aber du hast da was, ich möchte mich da nachher ja auch mal in der YouTube-Welt verlieren.
Ja.
Das finde ich wirklich interessant. Also genau, wie wird ein Kran an Ort und Stelle aufgebaut?
Ja, aber das habt ihr beide jetzt quasi gelöst.
Aber ich muss das sehen. Das ist bei mir auch wie in der Pandemie. Das reicht mir nicht, wenn da irgendjemand von sich behauptet, er hat hier zuverlässige Informationen. Das muss ich selber sehen.
Ja, aber wir haben immer noch nicht gelöst, diese Kräne, die da aufgestellt werden, muss halt irgendwer gebaut haben. Wieso interessiert es keinen, wer die wie gebaut hat?
Weißt du, warum? Das kann ich dir sagen. Wir Menschen, wir gehen mittlerweile oft mit Scheuklappen durch die Welt.
Ja.
Und es braucht wissbegierige Leute wie dich, die Fragen aufwerfen.
Ja.
Weil guck mal, wenn man jetzt zum Beispiel in New York am Times Square langlaufen würde, da sind Bildschirme, die haben einen Querdurchmesser, eine Diagonale, wie wir Fachleute es nennen, von, sagen wir, ich weiß nicht, wie viel Meter Feet sind. Ich würde sagen, einfach mal 13 Feet.
Ja.
13 Feet.
Klar.
In den USA wird ja mit Feet gemessen. Ja,
natürlich.
Und dieser Bildschirm hat zum Beispiel 13 Feet. Und dann kann man da drauf eine Live-Übertragung sehen, wirklich eine Sekunden-Live-Übertragung, meinetwegen wie am Zuckerhut in Brasilien gerade das neue Jahr eingeläutet wird.
Ja.
Das sehe ich. Also wir sehen das alle. Du würdest es auch sehen und du würdest es wahrnehmen und würdest es gar nicht hinterfragen. Aber könntest du auch nur im Ansatz technisch erklären, wie das möglich ist, dass man da gerade in überdimensionaler Größe
live aus Brasilien ein Bild zugeschaltet bekommt und irgendwelche bunten Punkte das möglich machen, dass wir das da wahrnehmen und das wiederum eine Kamera einfängt und zum Beispiel dann in Dresden aus dem Fernseher wieder ausspuckt, könntest du nicht. Wir nehmen Dinge mittlerweile einfach nur noch so hin. Wir laufen durch die Welt und sagen, ja, kenne ich, habe ich gelernt, sagen wir dann. Ja, ja. Und es braucht aber Menschen wie dich, die das mal hinterfragen und sagen, ja, aber wundert dich das denn gar? Ist es nicht ein Mysterium? Ist es nicht ein Wunderwerk für dich, dass du jetzt gerade auf 13 Feet hier den Zuckerhut sehen kannst, während du in New York am Times Square stehst?
Ja. Die Frage ist natürlich, die ich mir dann direkt stelle,
ist nicht
Brasilien die gleiche Zeitzone wie New York? Das ist doch quasi senkrecht auf einer Achse.
Ja, die Zeitzone, so,
die Weltkarte. Also das heißt, ja, wenn ich mir am Times Square auf dem 13 Feet oder 13 Feet, wie wir cool People sagen, Monitor, die das Neujahrsfest in Rio de Janeiro am Zuckerhut angucke, dann stehe ich ja mitten im Silvesterfest in New York am Times Square, wo dann dieser Apfel da an dem Hochhaus so hoch geht und dann so blinkt. Da guckt sich doch niemand auf dem Monitor an, wie gerade, weil es ist ja der gleiche Zeitpunkt. Da guckt doch keiner, wie das gerade in Rio de Janeiro passiert.
Mein Fokus lag vor allem auf der Entfernung, aber also das Wunderwerk der Entfernung. Aber du hast natürlich komplett recht. Ich stand schon am Silvesterabend in New York am Times Square und ich kann dir sagen, da sieht man, da guck mal auf einiges.
Warst du wirklich mal Silvester am Times Square?
Ja, ich bin mit einer Freundin, wir waren einen knappen Monat in New York, weil sie da Familie hat und wir da wohnen konnten. Und wir waren über Silvester und meinen Geburtstag da und haben dann vorher viel gefragt, was sollen wir Silvester in New York machen? Wir waren Anfang, Mitte 20 und alle haben gesagt, New York ist voller Möglichkeiten. Was ihr nur nicht machen solltet, ist am Times Square.
Das habe ich auch schon gehört. Weil Leute aber auch gesagt haben, das ist das Langweiligste, was es gibt.
Genau, es ist die größte Touristenscheiße. Ja. Da wird ein kleines Feuerwerk gezündet, aber ansonsten ist es mega boring. Ihr guckt nur auf ein Display, es ist langweilig. Gut, dann hatten wir New York geplant. Wir haben uns vorher damit beschäftigt. Wir waren dort. Wir sind auf nichts gekommen. Da hat ein Club-Eintritt irgendwie so 80 Euro gekostet. Ja. Wir wussten, da kostet ein Getränk 15 oder 20 Euro. Es ist voll, wir kennen niemanden. Und dann wurde uns auch bewusst, dass du ja nirgendwo Feuerwerke zünden darfst, immer nur so an ganz bestimmten öffentlichen Orten. Ja. Und wir waren in der Silvesternacht noch die ganze Zeit in der Stadt unterwegs, wirklich wie so Hühner, denen man schon den Kopf abgeschlagen hat, sind wir in der U-Bahn in dieser Stadt rumgefahren. Und dann haben wir was gemacht. Und zwar, da war eine Familie in der U-Bahn, Mutter, Vater und zwei Kinder, die waren offensichtlich auch Touristen in dieser Stadt. Und wir haben gedacht, okay, wir haben keinen Plan, wir kommen wahrscheinlich nirgendwo mehr rein, man hätte alles reservieren müssen. Wir machen jetzt einfach Folgendes, wir schließen uns dieser Familie an, weil die wird ja jetzt wohl nicht in einen teuren Club gehen. Und dann sind wir einfach mit ein bisschen Abstand, wie so richtig schlechte Kinderdetektive, wie die Pfefferkörner für 20-Jährige, auf Alkohol, weil wir hatten schon vorgeglüht, sind wir mit einer Flasche Wodka in einer Papiertüte, weil in den USA darfst du ja Alkohol nicht öffentlich transportieren, sind wir denen einfach auf Schritt und Tritt mit 5 Meter Abstand überall hin gefolgt und die sind an einem Times Square gelandet.
Aber ihr habt die gestalkt quasi, also die wussten das gar nicht.
Du sagst Stalking, ich sag, wir haben uns von ihnen inspirieren lassen in unserer Wegführung und dann sind die zum Times Square gefahren. Wir wussten wirklich nicht, wo es hingeht. Ja. Es hätte auch sein können, dass die jetzt außerhalb von New York fahren und jemanden besuchen gehen und da irgendwie Silvester feiern. Mhm. Aber nein, sie sind zum Times Square gefahren und dann musste man so eine Absperrung passieren, die von Polizisten bewacht war und wir wussten, okay, man darf schon mit Alkohol nicht auf der Straße langlaufen. Ja. Auf gar keinen Fall darf man durch diese Absperrung. Ja. Also haben wir uns wirklich, wie in so einem schlechten Film, haben wir uns so einen Aufsteller von so einen Zeitungsaufsteller gesucht, wo man den Alkohol deponieren kann, weil der war ja auch wahnsinnig teuer, den konnten wir nicht einfach verlieren. Ja. Das heißt, wir haben ihn da versteckt und wir wussten, wir haben die Flasche noch nicht geöffnet. Das heißt, wenn wir die nachher wieder abholen und die ist noch geschlossen, können wir sie noch trinken. Und dann sind wir da reingegangen, hinter dieser Absperrung und standen vorm Times Square und jetzt kommt's. Das habe ich nämlich fürs Leben gelernt. Es ist wahnsinnig wichtig, wer einem was sagt und mit welcher Motivation dahinter.
Ja.
Denn für jemanden, der schon mal in New York war, der in New York lebt oder der sich in New York super gut auskennt und der einfach was Besonderes erleben will, ist natürlich Silvester am Times Square das Schlimmste, was du machen kannst. Aber für zwei junge Girls, die zum ersten Mal in dieser schreienden Metropole, in dieser schillernden Weltstadt sind und die einfach ein spektakuläres Silvester erleben wollen, ist Silvester am Times Square das, was du machen musst. Das ist genauso und diese Analogie habe ich dann erst später selber gesehen und dachte so, ja natürlich, es hätte so einfach sein können. Ich würde niemandem meiner Freunde, der Silvester nach Berlin kommt, sagen, ja, fahr mal zum Brandenburger Tor, ist eine richtig geile Show, super Musik und eine tolle Kulisse, weil ich da selber privat niemals hingehen würde. Aber jemand, der in seinem Leben vielleicht nur einmal nach Berlin kommt und der Silvester einfach was Schönes sehen will, ist, glaube ich, Silvester am Brandenburger Tor perfekt, weil du hast Musik, du hast viele Leute, du hast Stimmung, du hast ein tolles Feuerwerk, du siehst dieses angestrahlte Brandenburger Tor. What else? Also ich wollte es auf Englisch sagen, mir fallen die Worte gerade nicht an. Was willst du
sonst? Weil wir gerade in New York sind, da ist es ja kein Wunder.
Was willst du denn mehr? Ja. Und deswegen sind wir tatsächlich am Ende ein bisschen zu spät, weil die... Wow, ich wollte gerade sagen, der Ball ist runtergefallen und in dem Augenblick habe ich das Glas runtergeworfen.
Ein Glas, das macht nichts. Erzähl ruhig weiter.
Wirklich?
Ja, ja, klar.
Gut, dass nur Wasser
drin ist. Scheiße,
das tut mir echt leid. So ich habe seit letzter Woche eine Berufshaftpflichtversicherung. Also wenn der Teppich sehr teuer war und der Tisch auch.
Weder
ich bin
noch.
Wirklich, ich bin versichert jetzt.
Alles gut, alles gut.
Und der Mann von der Versicherung hat noch gefragt, was wären denn so typische Sachen, die passieren können? Und dann habe ich gesagt, ja, zum Beispiel, wenn ich bei einem Dreh mit dem Fuß in einem Kabel hängen bleibe und so eine richtig teure Kamera umreiße. Und dann hat er gesagt, ah, okay, dann weiß er ungefähr, wie er mich einstufen kann. Ja, wer hätte ahnen können, dass ich eine Woche später mit der Hand ein Wasserglas umwerfe. Gut, dass es die Versicherung gibt. Es tut mir wahnsinnig leid. Vielen Dank. Genau, und dieser Balldrop, das ist ja dieses Ding, was da so runterfällt, das war schon passiert. Wir haben es wirklich nur aus weiter Entfernung gesehen. Mhm. Aber trotzdem, es war mega voll am Times Square. Es war eine super Stimmung. Es gab dieses Feuerwerk und es war das Beste, was uns hätte passieren können. Und es war einfach dumm, nicht darauf zu kommen, dass ja für Connoisseure dieser Stadt natürlich Times Square Silvester ein absolutes No-Go ist. Ja. Aber für typische Touristen, die wir halt nun mal waren und die nicht auf eine geile Indie-WG-Party wollten, sondern die einfach eine schöne Silvesterkulisse sehen wollten, ist doch Times Square und Silvester perfekt.
Habt ihr die Familie dann aus den Augen verloren?
Ja,
oder?
Sofort natürlich. Aber was wir nicht aus den Augen verloren haben, ist unsere Flasche.
Ja.
Die haben wir nämlich danach.
War die noch da?
Ja, die war noch da und wir haben die wieder rausgezogen.
Und was habt ihr dann? Dann seid ihr mal ins Hotel zurück, oder?
Ne, wir haben ja bei Freunden von meiner Freundin gewohnt und wir sind dann zu denen nach Hause und diese Flasche einfach nie wieder angerührt. Aber für die Geschichte war es toll.
Ja, das stimmt.
Und auch zu wissen, dass man in New York am Times Square Silvester eine Alkoholflasche deponieren kann.
Ja, das stimmt.
Ja.
Jetzt hat Wenzel auch nochmal gekleckert. Das ist genial, was hier gerade passiert. Also wirklich.
Bist du auch versichert?
Soll ich auch nochmal irgendwas umwerfen? Oder?
Oh, ansonsten sagen wir nicht, dass das zweite du warst. Ich nehme beides auf meine Kappe. Dann wird mein Beitrag erhöht, aber da werden wir uns einig. Vielen Dank. Vielen Dank fürs
Genial. Ciao, mach's gut. Wenzel, hol mal wieder das Handtuch. Jetzt ist natürlich die große Frage nach dieser Story, die du uns über dein Silvestererlebnis am Times Square in New York erzählt hast, ist die Frage, die all unseren HörerInnen jetzt unter den Nägeln brennt und ich stellvertretend für sie, stelle sie an dieser Stelle, lief auf dem Monitor die Silvesternacht in Rio de Janeiro?
Ich dachte gerade, du fragst was anderes. Als du angefangen hast mit die große Frage, New York, Silvester, Times Square lief? Und ich dachte, ah krass, wenn du diese Frage jetzt stellst. Aber du hast sie nicht gestellt, sondern du hast was anderes gestellt.
Was hast du denn für eine Frage erwartet?
Nee, das, damit ich... Ich dachte, du sagst, lief da was?
Ach so. Ja, lief denn da was?
Ja, das ist das Absurdeste auf der ganzen
wirklich?
Welt.
Du hast da noch jemand aufgerissen.
Das ist wirklich ganz absurd. Wir haben 20 Minuten vor 0 Uhr irgendwie so zwei random Typen kennengelernt und die waren so ein bisschen dubios. Also so wie Frauen, glaube ich, in Mitte 20 Männer beschreiben. Ganz süß, aber auch ganz ein bisschen dubios. Ja. Ein bisschen süß und ein bisschen dubios. Und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, die hatten irgendwie Bock mit uns noch auf eine Party zu gehen. Aber wir wollten jetzt unser Mädelsding da fahren. Ja. Und dann haben wir die wieder aus den Augen verloren. Und wir haben die an dem Abend noch wieder getroffen und ich wurde Silvester in New York am Times Square geküsst und habe ihn nie wieder gesehen. Oh. Aber danach dachte ich, krass, dass man Punkte auf einer imaginären Bucketlist abstreichen kann, die man nie drauf stehen hatte.
Hat er dich auch so wie dieser Matrose am Times Square, dieses berühmte Foto, der die Frau so in den Arm nimmt, hat er dich so geküsst?
Also ganz ehrlich, du stellst Fragen, du bist eine Art Hellseher für mich. Er hatte mir nämlich, ich habe mich nicht getraut, ihm meine Handynummer zu geben, deswegen habe ich ihm meine E-Mail-Adresse gegeben. Und damals war web.de mein Hoster. Ja. Und dann habe ich ihm meine E-Mail-Adresse gegeben und dann hat er, glaube ich, noch so was Kitschiges gesagt wie, will I ever see you again? Und dann sind meine Freundin und ich ins Taxi gestiegen und dann hat er mich nochmal leidenschaftlich gepackt und geküsst. Ah. Und es ist wirklich, da ist jetzt gerade keine erzählerische, dramatische Überspitzung. Ja. Genauso war es. Und dann sind wir ins Taxi reingestiegen und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Das ist ja perfekt eigentlich.
Ja,
also
es ist
eine perfekte Begegnung im Grunde genommen. Naja. Ja. Na, absolut. Aber also kein Rio de Janeiro. Premiere am Times Square.
Nee, genau. Da lief halt dieser Balldrop, der wurde, glaube ich, 50 Mal auf so unterschiedlichen Monitoren nochmal gezeigt, dass, falls du es verpasst, dass du es auch nochmal sehen konntest. Und halt sehr viel Feuerwerk und ich glaube auch sehr viel Werbung, wenn ich mich richtig erinnere. Da lief selbst in der Silvesternacht, in der New Year's Eve, eine Menge Advertisement.
Wie muss ich mir denn Feuerwerk am Times Square vorstellen? Das ist ja sehr voll und sehr eng und sehr, also ist da, hat da jeder Böller? Nee, ist ja nicht so wie
nee,
hier.
Nee, 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 das wird offiziell von der Stadt
also
New York,
also so rein in
Flammen,
es gibt dann so ein veranstaltetes Feuerwerk quasi.
Es ist ein veranstaltetes Feuerwerk, genau. Ja. Da wird dann so ein Platz aufgebaut, dann wird ein Countdown runtergezählt. Das gibt es auch nur für 10 Minuten oder 15 Minuten, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht. Ja. Und dann, genau, das wird ganz kontrolliert gezündet und dann ist auch Schluss mit lustig. Und da darfst du keine einzelnen Böller haben. Ja. Und genau, das war damals schon so, dass du wirklich nur an so ganz bestimmten Orten öffentlich organisiert so Feuerwerke hattest.
Warst du nochmal in New York danach?
Nee, wollte ich immer. Aber wenn es sich ergeben hätte, war es immer so Herbst oder Winter. Und wir waren damals auch im Winter da, als es den schlimmsten Blizzard in der Geschichte von Amerika gab. Ja. Und irgendwie habe ich dann gedacht, es war wirklich, wirklich meterhoch Schnee. Und dann dachte ich, das brauche ich irgendwie nicht nochmal. Ich habe jetzt die Vorweihnachtszeit, so diese Kevin allein in New York Stimmung habe ich mitgenommen, war vorm Rockefeller Center. Ich habe diesen Baum gesehen. Es gab Schlittschuhlaufen im Central Park. Das nächste Mal wäre ich gerne im Sommer da. Ja. Und im Sommer hat es sich aber nie ergeben.
Aber sagen ja immer alle, fahren nie im Sommer nach New York.
Ja,
so,
genau,
heißt
das ist das
so.
Nächste. Da sagen immer alle, es stinkt, alle sagen, es stinkt, aber das sagen irgendwie auch immer alle, wenn ich sage, ich würde gerne mal nach Venedig im Sommer, das ist nichts, es stinkt, auch Leute sagen, es stinkt, wenn ich sage, ich fahre morgen nach Neukölln,
Ich würde, glaube auch, über Berlin sagen das auch wahnsinnig viele Leute.
Ja, das glaube ich auch und deswegen, aber was sind deine Erfahrungen, warum sagst du nicht nach New York im Sommer?
Nö, das ist nur, was ich gehört habe, dass es so heiß ist. Ich war einmal in New York bisher auch erst vor Ende 2019, glaube ich, als es noch ging, als man noch reisen konnte, ganz kurz vor Corona, da war ich mit Maria und ihren Eltern, haben wir so einen Roadtrip gemacht, sind wir zum Geburtstag von Marias Mutter, wir sind im November
durch New York.
Wir sind erst nach Miami geflogen und dann mit dem Auto bis New York hochgefahren, so in 3 Wochen oder so. Das war echt total geil, durch Savannah und Smoky Mountains, Washington und Atlantic City und New York dann. Und da war ich dann auch das erste Mal in New York. Und ich fand es schon ganz cool, ist schon eine interessante Stadt, schon ganz cool irgendwie.
Auf jeden Fall.
Das Ding war, glaube ich, dadurch, dass es die letzte Station auf unserem Roadtrip war, wir schon so viel davor gesehen haben. Wir waren auch in Orlando, Disney World, beziehungsweise Universal Studios und so, haben alles Mögliche gemacht. Ich war so ein bisschen Sightseeing übersättigt und dann hat die Stadt mich nicht mehr so gekickt, wie sie es wahrscheinlich gemacht hätte, wenn wir da die Tour angefangen hätten sozusagen. Das war so ein bisschen, aber wir waren an Orten, wir waren auch zum Beispiel in diesem One World Tower, heißt der, glaube ich, oder so, dieses Riesenhochhaus da, wo die Twin Towers standen.
Ah ja.
Wo man so mit dem Fahrstuhl hochfahren kann und so. Also wir haben auch ganz viele Touri-Sachen gemacht und ich fand es schon, also ich glaube, ich will noch mal hin, um auch mal so ein bisschen so die entlegeneren Ecken oder die nicht so 100% touristischen Ecken, weil wir waren jetzt natürlich hauptsächlich in Manhattan, hatten ein Hotel in Brooklyn und sind dann da durch Manhattan gelatscht jeden Tag irgendwie und ich würde natürlich gerne mal irgendwie ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Cafés in Harlem und mir Brooklyn auch mal genauer angucken und so. Weil ich glaube, da gibt es schon noch ganz viel, was ich ganz, ganz interessant finde irgendwie. Aber ich würde auch im Sommer hinfahren. Also mir ist das auch völlig egal. Ich mag es eigentlich immer, wenn es warm ist, deswegen.
Ich eigentlich auch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass New York ist ja wie ein Kessel, ne? Die Straßenschluchten im Sommer ist ja wie ein Kessel, ne? Nee, aber ich würde es auch gerne, ich finde wirklich eine, und jetzt komme ich mir vor, als würde ich so einen Poesiealbumspruch zitieren, aber eine Stadt verändert sich ja zu jeder Jahreszeit, ne? Also wirklich, Berlin ist ja, ich finde Berlin so frustrierend und deprimierend jetzt im Winter. Und im Frühjahr geht's dann, aber das Frühjahr ist auch sehr spät in Berlin und irgendwie der Winter oder der Herbst beginnt sehr früh. Es ist unglaublich grau. Ich habe das Gefühl, die Fassaden der Häuser werden auch grauer. Ja. Diese blattlosen Bäume.
Ich werde auch selber grauer.
Ja, wirklich.
Also es entzieht mir auch so die Kraft und
ja, wirklich. Wenn ich Bilder von Fotos von mir sehe, so von Januar und dann von Juni, im Juni bin ich das blühende Leben und denke, also, wenn ich nicht ich wäre. Und dann irgendwie aus dem Winter ist es einfach schrecklich. Also. Ja.
Also kann ich jetzt gerade nicht bestätigen, aber.
Nee, aber es ist wirklich schlimm. Und im Sommer, wenn das Leben draußen stattfindet und die Bäume blühen und man irgendwie in Berlin in einem Biergarten oder draußen im Café sitzt, kann es so eine tolle Stadt sein. Und deswegen finde ich wirklich, es macht einen ganz krassen Unterschied, in welcher Jahreszeit man eine Stadt sieht. Und alleine aus dem Grund wäre ich eigentlich auch gerne nochmal in New York im Sommer. Ja. Wobei ich sagen kann, mein großes Learning von der Stadt, das haben sich jetzt bestimmt alle, du hast dich das bestimmt gefragt, denkst so, Ariana war in New York, was war wohl ihr Learning? Ja. Das kann ich dir sagen. Und zwar war das wirklich der präsente Gedanke, den ich danach hatte. Ich fand es unfassbar beeindruckend und ich liebe große Städte. Ja. Ich kann, glaube ich, auch nie in eine viel kleinere Stadt ziehen als Berlin. Ich habe in Frankfurt schon gelebt und auch in Köln. Und ich liebe Köln zum Beispiel. Ich habe auch viel Familie da. Aber die Stadt ist mir zu klein. Ja. Ich habe immer das Gefühl, in 15 Minuten habe ich alles durchschritten, was für mich relevant ist. Und nach New York habe ich dann gemerkt, oh, das ist mir zu groß. Ich könnte hier nicht leben. Die Stadt hat mich so überfordert. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist so anonym da. Ja. Wahrscheinlich, wenn man dann da lebt und da irgendwie auch da geboren wurde oder irgendwie schon da sehr viele Jahre ist, hast du dir auch da so deinen Kiez erschlossen. Klar. Naja. Und irgendwie, dann kennt dich auch irgendwie der Typ vom Späti oder irgendwie die Verkäuferin von deinem Supermarkt, wo du immer bist. Ja. Aber wenn man dann nur zu Besuch ist, finde ich, kann es schon recht erschlagend sein. Und ja, ich fand es sehr anonym und auch alleine wirklich diese Größe der Straßen und der Häuser. Zu mir meinte neulich jemand, dass es dass Amerikaner oft, also wenn sie aus so großen Städten wie zum Beispiel New York kommen, in Berlin ganz erstaunt und überrascht sind, dass man, um den Himmel zu sehen, hier nur in Anführungsstrichen gerade ausgucken muss. Ja. Und du musst in einer großen Stadt wie New York den Kopf in den Nacken legen, um den Himmel zu sehen, wegen dieser hohen Häuser. Ja. Und das klingt irgendwie wie so ein Forrest Gump-Zitat, aber es stimmt wirklich. Und ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Und vielleicht muss man sich manchmal ein bisschen daran erinnern, was man an Berlin hat, wenn man ohne Nackenstarre den Himmel sehen kann.
Ja, aber ich habe bei mir festgestellt, je älter man wird, desto weniger ist man auf diesen Kompromiss bereit, 8 Monate zu warten für 4 gute Monate. Also das ist irgendwie, das macht Berlin, je älter man wird, immer unattraktiver, finde ich.
Ja, das stimmt.
So, also du hast völlig recht, Sommer in Berlin ist nahezu unschlagbar, aber der Weg dahin ist so steinig und so anstrengend, das will man auch nicht sein ganzes Leben lang immer irgendwie durchexerzieren.
Mein Freund hat gestern die Jalousien, die Rollos im Schlafzimmer hochgemacht, die so ganz langsam hochfahren lassen, stand er da am Fenster, hat rausgeguckt und hat dann so ganz trocken gesagt, ich glaube, es hilft nichts, man muss wegziehen. Und er meinte das leider sehr ernst.
Kommt der aus Berlin?
Ja, der kommt aus Berlin, ja. Der ist Rennradfahrer, ja. Und beneidet immer seine ganzen Freunde, die halt irgendwo wohnen, wo es sehr viel wärmer ist und vor allem die Landschaft sehr viel schöner ist, ja. Wo man gut sehr lange Fahrrad fahren kann. Und das ist halt so frustrierend für ihn, weil er natürlich total aufs Wetter angewiesen ist und so im Herbst, Winter, Frühjahr teilweise einfach 6 Monate nicht draußen fahren kann und das Training dann irgendwie auf irgendwelche Geräte nach innen verlegen muss, weil du halt einfach nicht raus kannst. Und an ihm merke ich immer, wie sehr man innen irgendwie so gefühlt gefangen ist während dieser kalten Monate und du einfach nicht raus kannst, weil es regnet oder unter 0 Grad ist. Und da man dann manchmal denkt, ja, vielleicht doch einfach mal so die ganzen Wintermonate im Süden verbringen.
Naja. Ich glaube, es ist schwer, eine Stadt zu finden, die diese fast praktische Größe von Berlin hat. Also Berlin hat auch so seine, also die Leute kommen schon sehr schwer aus ihren Kiezen raus. Irgendwie, wenn jetzt ein Freund hat, wir wohnen in Pankow, wenn wir Freunde haben, die in Neukölln wohnen, man sieht sich nicht so oft, weil das doch ein Weg durch die halbe Stadt ist, den beide Seiten nicht auf sich nehmen wollen, so in etwa. Aber die Größe ist schon, also es stimmt schon, New York ist wahnsinnig groß und das ist, das macht es noch anstrengender irgendwie zueinander zu finden. Ich komme ja aus Köln oder so aus der Ecke von Köln und ich liebe Köln über alles, finde es aber auch okay, da nicht mehr zu wohnen, weil ich jetzt so jedes Mal, wenn ich hinfahre, einfach alles erlebe, was ich schön finde und dann wieder nach Hause gehe und nur noch gute Erinnerungen an meine Lieblingsstadt habe. Aber ich will auch schon relativ bald aus Berlin wegziehen und ich überlege auch die ganze Zeit, wohin. Also so ins europäische Ausland. Es gibt da ganz viele Städte, die ich liebe. Ich liebe Rom sehr, ich liebe auch Paris sehr, aber die sind auch, das ist auch alles ein deutlich anderer Schnack als Berlin, auch so von der Größe und von der Fläche her und so. Eigentlich sind alle Städte viel größer als Berlin.
Ja, und ich glaube, oder das ist zumindest was mich immer so ein bisschen einschüchtert, dieses, sich ein neues soziales Umfeld und einen Freundeskreis aufzubauen. Ja. Da habe ich so große Angst vor, dass ich glaube, wenn ich auswandere, dann nur, nee, nicht mal im Rentenalter, weil dann habe ich wahrscheinlich Kinder und Urenkel, und die, zu denen man dann irgendwie so eine weite Distanz hat. Also ich bin da sehr so, ich brauche da mein Nest und irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwo hinzuziehen, wo ich gefühlt komplett nochmal von vorne anfangen muss.
Aber es kann ja auch schön sein, wenn man so, dass man so ein bisschen seine Ruhe hat und so. Und,
aber ich finde nur wie Urlaub, auf einem bestimmten Zeitraum. Aber nicht, wenn ich wüsste, das ist jetzt mein neues Leben.
Ja, das finde ich interessant, dass man da, das, es ist selten, dass Leute da nicht, das nicht wollen oder da keine Lust. Aber es ist vielleicht auch dieses, ist das so was Berlinerisches? Dass die Berliner, die habe ich manchmal das Gefühl, lassen nur ihre Stadt sehr schwer los. Die kommen sehr schwer aus Berlin weg und du hast ja auch bewiesen, du bist ja ein bisschen in die Welt rausgegangen, bist aber immer wieder zurückgekommen. Irgendwie.
Also wenn du Frankfurt und Köln schon die Welt nennst. Ja. Also für ich glaube aber ehrlich gesagt, bei mir hat es mehr zu tun mit so einer Verbundenheit, was mein Umfeld angeht. Ja. Weil ich glaube, ich wäre in Köln auch glücklich geworden, ja. Aber wenn so all deine Freunde, auch aus der Schulzeit und wirklich so langjährige Freunde, die du über 15, 20 Jahre hast, wenn die halt alle noch in dieser anderen Stadt wohnen, ja, dann zieht es dich am Ende doch dahin. Ja.
Das ist interessant. Sowas kann ich zum Beispiel extrem gut loslassen. Und,
echt?
Ja, also weil ich gerade heutzutage, ich kann ja mit allen immer irgendwie in Kontakt bleiben und dann einfach mit Maria irgendwo anders hinziehen und da irgendwie, man lernt ja überall Leute kennen und man bleibt ja nie irgendwo groß alleine oder so, wenn man das nicht will. Es gibt ja auch Leute, die das schön finden. Aber einfach so das Gefühl zu haben, auch nochmal woanders zu sein und andere Einflüsse zu haben, andere Ideen, auch vom Leben mitzukriegen und so, das finde ich schon. Das ist mir viel wichtiger als die Geborgenheit eines Umfeldes, das ich irgendwie wahnsinnig gut kenne.
Ja, ich habe das Gefühl, ab einem bestimmten Alter ist man so gesättigt, was Freunde angeht. Ich merke das ja bei mir selber auch, wenn ich irgendwo jemanden kennenlerne und sie oder ihn total nett finde und man tauscht irgendwie so Nummern oder hat irgendwie mal ein Projekt zusammen, ne? Ja, ein super important project oder geht einfach mal was trinken oder hat so ähnliche Freundeskreise und hat da irgendwie Überschneidungen. Irgendwann verliert man sich doch aus den Augen, geht mir zumindest immer so, weil man merkt, man kriegt ja seine Freunde so schon nicht unter. Ja. Und alles, was man im Leben so hat, wie soll da jetzt noch eine neue Person reinpassen? Und dann hätte ich, glaube ich, schon vorher Angst, wenn ich woanders hinziehe, dass es allen um mich rum so geht und dann, keine Ahnung, dann hat man dann irgendwann Kinder und dann geht man mit denen zum Elternabend und denkt, oh, heute, da können wir jetzt connecten mit den anderen Eltern und dann verabschieden die sich danach, verabreden sich, goodbye, see you tomorrow. Man denkt sich, hey, wollte noch was mit dir trinken gehen, Brian. Das wäre irgendwie so meine Angst. Und auch so, was so andere Familienmitglieder oder Freunde angeht. Also, dass man dann nicht einfach mal seine Mutter oder Schwester sehen kann, sondern dann da irgendwie erstmal einen Flug vorplanen muss. Und, weiß ich, 10 Stunden Anreisezeit, je nachdem, wohin man zieht. Ja. Das sind alles so Sachen, die mir mit meiner kleinen fragilen Seele in diesem alten Baum dann doch so ein bisschen Angst machen.
Verstehe. Ja, ich finde das ganz interessant. Ich finde das ganz spannend, weil das auch so eine Frage ist, die mich so umtreibt. Aber ich merke, dass ich so, dass ich total gut loslassen kann. Ich hab auch eine Tochter, die jetzt 20 ist, die irgendwie auch so ein bisschen so ihren Platz im Leben sucht und so überlegt, was sie machen soll und so. Bei der würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass die auch mal hier aus der Stadt rauskommt. Die war jetzt 20 Jahre hier, ja, die hat hier ihre Freunde, aber scheiß doch da mal drauf. Geh doch mal irgendwo anders hin, um einfach was Neues zu erleben, zu lernen, neue Leute. Und gerade, ich meine, mit 20, da ist ja Leute kennenlernen irgendwie so ein Klacks. Also in dem Alter habe ich irgendwie jeden Tag 20 neue beste Freunde gefunden, so in etwa.
Boah.
Aber so, ne,
sag doch mal, wie die heißen, kleiner Test.
aber so vom Prinzip her, da ist man ja noch total offen auch für Bekanntschaften und für Freundschaften und für, die sich dann intensivieren können oder nicht. Und bei der, die will ich immer so ein bisschen schubsen, dass die mal so Berlin verlässt und mal so woanders hingeht. Aber die wehrt sich auch partout dagegen, aus der Stadt wegzugehen und von ihrem Freundeskreis wegzugehen und so. Und das ist irgendwie, das ist etwas, was ich ganz interessant finde, weil ich das gar nicht von mir kenne. Irgendwie
so. Aber das finde ich zum Beispiel so, 20 ist das perfekte Alter. Ja. Und das ist auch das würde mir die Angst wieder nehmen, immer wenn ich weiß, es ist für einen begrenzten Zeitraum. Ich hatte zum Beispiel immer im Hinterkopf, ich möchte mit 30 spätestens wieder in Berlin sein, weil ich möchte langfristig in Berlin leben und wenn ich mich dann irgendwann mal, wenn ich mich mal zetteln will und den Bund der Ehe eingehe, aber wenn man dann irgendwann so denkt, ach ja, so um die 30 dann Partnerschaft und Familie ins Auge fasst, dann wollte ich so wieder zurück zu Hause sein. Und bis dahin habe ich mir immer so gesagt, ich guck mal, wohin der Wind mich treibt. Und das hat mir deswegen keine Angst gemacht, weil ich wusste, es ist für mich für einen begrenzten Zeitraum. Ja, und deswegen, so wie deine Tochter jetzt so mit um die 20, dass man da sagt, man zieht auch mal an eine andere Stadt und lebt da eine Weile, das finde ich total okay. Also sowieso, jeder kann machen, was er will, aber für mich wäre so, das war für mich auch noch total vertretbar, weil ich wusste, ich kann ja wieder einfach zurück nach Berlin. Aber jetzt so, in dem Alter, in dem ich bin, sehr junges Alter.
Absolut.
Nee, aber da denke ich mir so, jetzt irgendwie nochmal woanders hin und wenn man dann irgendwann eine Familie gründet, dann gründest du die ja da, dann wohnst du so weit weg von all deinen Freunden und Familie.
Ja. Aber das ist doch aufregend, das ist doch Abenteuer. Ich folge zum Beispiel so einem Account auf Instagram, die heißen irgendwie Backpack Baby, glaube ich, oder so, wenn mich alles täuscht. Das ist so ein Paar, die haben eine Tochter, die ist jetzt, glaube ich, so 6, 7 und die sind nach Thailand ausgewandert. Und die machen jeden Tag Stories, wie so das Leben in Thailand ist. Und die wohnen in irgendeinem kleinen Dorf, wo es auch so eine kleine Einkaufsstraße gibt und so und haben so ein Haus, wo das Wohnzimmer ist das Erdgeschoss, das ist nach allen Seiten offen, da gibt es keine Wände, da gibt es nur so Säulen und obendrauf sind so die Schlafzimmer und dann die Küche ist auch nochmal ein eigener Raum, aber unten ist alles so offen und dann zeigen die immer, was sie da irgendwie den ganzen Tag machen und wie das Kind da zur Schule geht und Französisch lernt und irgendwie Freundin aus der Schule mitbringt und so und die dann irgendwie so, dann zeigen sie auch jeden, lustigerweise, ist auch dann sehr Deutsch, zeigen sie jeden Tag so, wenn sie so frühstücken gehen und so und schreiben immer dazu, was das gekostet hat.
Wow.
Also 2000 Baht und dann in Klammern dahinter 2,88 Euro und dann haben die immer so 5 Teller voll so, ne? Und dann machen die immer so Fragerunden, wo die Leute sie alles fragen können und sind natürlich fast immer die Fragen so, ja, was kostet das denn und so, wie macht man das denn und so. Und dann haben die gesagt, ja, du, in Miete zahlen wir irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Euro oder sowas. Also die haben so super niedrige Lebenshaltungskosten. Haben zuletzt hat sich Olaf, so heißt der Ehemann, den Klar. Arm verstaucht, weil er Motorroller umgefallen ist. Und dann mussten sie ins Krankenhaus, um das da röntgen zu lassen. Und dann haben sie auch genau geschrieben, was das alles kostet. Und das hat irgendwie die Behandlung inklusive Röntgen hat irgendwie 25 Euro gekostet und so. Also es ist so, und ich gucke mir das immer an, ich denke so, meine Güte, ist das toll. Also dieses Abenteuer da in the middle of nowhere zu sein irgendwie und da sich irgendwie so ein Leben aufzubauen und so ein aufregendes Leben zu führen, das finde ich so spannend. Mich zieht es richtig irgendwie immer weg von da, wo ich bin.
Aber da sagst du es schon eigentlich, finde ich. Das habe ich jetzt mal hier analytisch beobachtet. Ja. Abenteuer. Ich finde, ein Abenteuer ist per Definitionem ein so eine Art, es ist ein,
du meinst zeitlich begrenzt.
Es ist zeitlich begrenzt, ja. Weil wenn du, oder du machst eine Vox-Sendung draus und nennst sie Abenteuerleben, dann kannst du natürlich auch auswandern. Aber ich finde, Abenteuer ist dadurch gekennzeichnet, dass man sich im übertragenen Sinne einen Stock nimmt, in so ein Paisley-Tuch die wichtigsten Belongings reintut, dann knüpft man dieses Tuch an den Stock und dann zieht man los und irgendwann kommt man aber wieder zurück oder bleibt da, wo es einen hintreibt, ja. Aber dann endet das Abenteuer und dann findet wieder der Alltag statt. Und das ist when reality hits, wie ich sagen würde, weil in meiner aktiven Goodbye Deutschland-Zeit, also als ich mit Goodbye Deutschland früher geguckt habe, ja. Das war nämlich genau das, was mir aufgefallen ist. Da hat man dann zum Beispiel gesehen, eine kleine Familie ist ausgewandert nach Neuseeland und das war super aufregend. Finden sie eine Wohnung? Oh krass, sie haben eine gefunden und können aus dem Wohnzimmer die Wale sehen. Ja. Ist ja unglaublich. Gibt's Wale in Neuseeland? Ja, gibt's.
Bestimmt.
Ja, ja. Doch. Und, und dann die Unwegsamkeiten, wie man die Kinder in der Schule anmeldet und die Frau hat doch früher in Wanne-Eickel Badminton gespielt und jetzt sucht sie irgendwie da in Auckland einen Verein. Ja. Und das war alles immer ganz interessant. Und wenn dann der Alltag eingezogen ist und das Kamerateam weiterhin da war, dann sind die irgendwie, die sind dann arbeiten gegangen, dann einkaufen und dann saßen sie zu Hause, dann haben die gekocht, dann haben die das gegessen. Ja, und dann saßen sie da an ihrem Holztisch und haben sich angeguckt, weil sie hatten keine Freunde, ja. Mit denen sie sich treffen konnten, weil die sich noch keinen Freundeskreis aufgebaut hatten. Ja. Dann wurde es irgendwie beruflich schwierig oder die Kinder sind in der Schule nicht mehr mitgekommen. Und dann dachte ich, da habt ihr nämlich euer Abenteuer. Es ist nämlich, so toll ist es dann doch nicht, ne? Wo sind denn jetzt die Freunde? Ach, ins Kino könnt ihr nicht gehen, weil die Kinder sprechen noch kein Englisch. Ja, ist ja blöd. Nee, aber das finde ich, das dann, wenn die Realität plötzlich sichtbar wird, dann finde ich, ist das.
Du bist ja, es ist ja fast spießig, möchte ich sagen.
Ja, vielleicht. Also ich habe zum Beispiel, meine Cousine hat vor, ich glaube, die ist jetzt seit 10 Jahren oder ein bisschen länger mit ihrem Freund zusammen, der ist Australier und sie ist vor 8, 9, 10 Jahren nach Australien gezogen, nach Sydney. Und bis zur Pandemie habe ich die eigentlich alle 2 Jahre, also im 2-Jahres-Turnus besucht, bin dann immer hingeflogen für einen Monat, konnte bei denen natürlich in der Wohnung wohnen und war dann immer einen Monat in Australien und habe so deren Alltag halb mitgemacht, meinen Alltag da gemacht und…
Hast du auch so ein Foto vor der Oper von Sydney gemacht?
Na klar, ich bin auch so hochgesprungen und hat mich abgedrückt, als ich in der Luft war. Ja. Richtig cool. Und entweder sie alleine oder sie und ihr Freund haben sich dann immer so ein paar Urlaubstage genommen und dann sind wir innerhalb von Australien noch verreist. Mhm. Ich habe da die geilsten Sachen gemacht. Wir haben im Dschungel übernachtet. Wir haben so eine Tour da gemacht, wo die uns gezeigt haben, dass da die Inspiration für Avatar herkommt, weil da gibt es super viel so Tiere, die nach Nachtsleuchten. Ne? Genau. Dann sind wir am Strand galoppiert. Wir haben Krokodile aus nächster Entfernung gesehen. Also wir waren am Great Barrier Reef tauchen. Aber irgendwann habe ich so gedacht, nach einem Monat und als sich so das Abenteuerliche erschöpft hat, ja, das ist jetzt so der Moment, jetzt würde Alltag einkehren.
Ja.
Und dann muss man sich entweder in einer komplett anderen neuen Stadt und einer ganz anderen Kultur einfinden und zurechtfinden, ja, oder man geht halt wieder ins Flugzeug und fliegt zurück nach Hause. Und da war ich dann irgendwie sehr froh drüber, dass ich dachte, ich muss jetzt nicht ich bin der englischen Sprache mächtig, aber ich bewundere immer meine Cousine extrem für. Ich meine, die lebt da jetzt seit 10 Jahren, die spricht halt wie eine Ureinwohnerin, wollte ich gerade sagen. Aber also selbst wenn die Australier richtig schnell und mit dem krassesten Akzent sprechen, die versteht das natürlich, weil das so ist, als wäre sie jetzt Australierin. Und dann denke ich mal, darauf hätte ich einfach gar keinen Bock, jetzt mich da irgendwie zu etablieren, erstmal in die Sprache reinzukommen. Dann habe ich mir da auch mal was gebrochen. Wir mussten zum Arzt, da musste ihr Freund mitkommen, weil er dann irgendwie die medizinischen Gegebenheiten von Australien irgendwie besser kannte als ich. Und da merke ich dann immer, ja, es ist dann nicht nämlich immer alles so abenteuerlich. Und dann musst du dir eine Einbauküche da kaufen und muss dann erstmal mit einem australischen Küchenunternehmen eine Einbauküche planen oder irgendwie lernen, dass eine Wohnung da 1000 Euro kostet, aber nicht im Monat, sondern in der Woche und dass die Mietverträge nur irgendwie ein paar Jahre gelten und dann musst du raus und nee, dann bin ich wieder in Berlin.
Ja, ich verstehe. Also weil du bist ja ein abenteuerlustiger Mensch. Es gibt ein ganz wundervolles Video auch auf deinem YouTube-Account vom Jakobsweg, weil du mal vor, ich glaube, es ist jetzt 4 Jahre her, irgendwie gesagt hast, komm, ich mach das jetzt einfach mal. Ja. Und auch so ein bisschen, hast du erst so einen ironischen Attempt gehabt, aber dann einfach gemerkt, dass das nichts ist, was man ironisch macht. Weil ich bin den auch mal gegangen. Und zwar, aber ein anderes Stück als du. Aber wann war das denn? Das war, als ich studiert habe. Das muss so 2003, 2004 oder so.
Du warst ein Early Adopter, was den Jakobsweg angeht.
Das war so kurz nach, ich glaube, es war, glaube ich, sogar kurz nach Harpes Buch, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Entweder war es kurz davor oder kurz danach, aber es war noch nicht lange bekannt und ich habe an der Filmhochschule studiert zu der Zeit und Doris Dörrio, unsere Dozentin, die hat gesagt, wir machen das jetzt als Filmkurs, so um die Heldenreise selber am eigenen Leib zu spüren. Die Heldenreise ist ja so ein Konstrukt für Drehbücher und so. Und damit wir die mal selber spüren können, sind wir den Jakobsweg, ich glaube, eine Woche gegangen oder so bis Santiago, durch Spanien quasi nur. Aber was ich an dem Video so schön fand, ich habe es auch nicht komplett geguckt, ich habe aber so ganz viele Ausschnitte geguckt und so ein bisschen durchgescrollt. Der hat ja schon eine sehr besondere Magie, muss man sagen, die einen auch so ein bisschen bricht auf eine Art, auf eine gute Art, dass man sich dem eben nicht mehr so, man kann sich so dieser Magie nicht so richtig widersetzen und das ist ja auch ein sehr, sehr ultimatives Abenteuer, finde ich. Und was ich am Jakobsweg so geschätzt habe, was ich so toll fand und auch so besonders fand, war, wie schnell man so eine Art, ja, so eine Art Urvertrauen in sich spürt, weil man ja sich nur noch auf die gelben Pfeile verlässt. Das ist für die Leute, die nie gegangen sind, am Jakobsweg, zumindest auf den zentralen Wegen, da sind immer gelbe Pfeile, die einen immer nach einer gewissen Zeit. Und es ist ja auch so, die zeigen einem den Weg und es ist auch so, dass man folgt denen dann und dann läuft man irgendwo lang und dann kriegt man irgendwie das Gefühl, boah, jetzt war lang kein gelber Pfeil, hoffentlich bin ich noch richtig. Und genau in dem Moment erscheint wieder einer, auf einem Baum, auf der Straße, sonst so. Das ist ja, glaube ich, die ganz besondere Magie, die er hat, dass man so wirklich so lernt, zu vertrauen. Und das, man mag, der ist ja sehr religiös geprägt, man mag das auch Gottvertrauen nennen, aber so darauf zu vertrauen, dass der Weg einen irgendwann weiterführt. Das fand ich eine sehr besondere Erfahrung.
Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du, genau. Es ist auch so ein bisschen wie diese blöde Geschichte mit diesem Kassettenrekorder und der Bürste vorm Spiegel, dass man über den Jakobsweg halt so sagt, der ist besonders, der hat eine Magie. Und wie du schon sagst, habe ich den so ein bisschen ironisch betrachtet und dachte, das war damals auch irgendwie, hat man immer so von Jakobsweg und zu sich selbst finden geredet. Ich fand das alles total albern. Ich verschachtel mich da auch ganz oft in Ironie, im wohligen Schoße der Ironie bei solchen Sachen und dachte so, ja, das wollen wir doch mal sehen. Aber so ein bisschen Abenteuerlust habe ich natürlich schon und wollte auch so ein bisschen den Thrill reinbringen und bin auch ohne Handy, also ich hatte kein Smartphone mit, nur so ein Ding mit einer SIM-Karte, wo man eine Notfallnummer hätte anrufen können. Ja. Aber ansonsten, ich hatte auch keine Unterkünfte gebucht und keine Karte.
Wie bei Seven vs. Wild eigentlich.
Ist das so?
Ja, da hatten die so ein versiegeltes Handy, dass man nur, wenn sie das Siegel aufbrechen, hätten sie verloren.
Ah ja, so ein bisschen ist es so tatsächlich. Und mein Siegel war ehrlich gesagt, dass ich irgendwann gemerkt habe, es spricht einfach niemand Englisch. Und ich glaube, wenn ich da angerufen hätte, ich hätte ja nicht mal eine Notfallnummer gehabt, aber wenn ich da angerufen hätte bei einer portugiesischen Notfallnummer, hätten die gesagt, ja, Polizão.
Also Ola hätte sie
ja
sagen können.
Ja, genau. Und dann hätte ich aber nicht mehr weiter gewusst. Ich glaube, die hätten kein Englisch gekonnt und ich hätte auch nicht sagen können, wo ich bin. Ja. Also das war das Siegel auf diesem Telefon. Das hatte auch nicht mal Snake oder so, dass ich mich damit hätte beschäftigen können. Also bin ich praktisch ganz ohne Handy gelaufen. Und genau, man hat vorher, habe ich halt immer wieder, wurde mir so zugetragen, der magische Jakobsweg, spirituelle Reise, da passiert was mit dir. Und ich bin so die ersten Tage gelaufen und dachte, ja, wann passiert denn was? Wann kommt denn das, wovon alle sagen? Ich habe mir das wirklich bis zum Ende so vorgestellt. Ich bin den sehr spontan gelaufen. Ich glaube, 6 Wochen vorher habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Ja. Es war der letztmögliche Termin, bevor es dann Herbst wurde. Ich glaube, es war im Oktober und danach wäre es einfach zu kalt und zu verregnet gewesen. Und ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass man da ein paar Tage läuft und wenn man da den ganzen Tag läuft und diese 330 oder 310 Kilometer vor sich hat, dann irgendwie so ganz essentielle Lebensfragen vor deinem inneren Auge auftauchen und sich von selbst lösen. Oder du läufst das und auf einmal merkst du, ey, eigentlich will ich ja Tierpflegerin werden, das ist ja krass, wusste ich ja gar nicht. Oder ich laufe das und merke plötzlich, ja, die Freunde, mit denen ich mich da seit 20 Jahren umgebe, nee, die muss ich abschütteln. Das ist eigentlich,
ich muss aus Berlin wegziehen.
Genau, ich muss aus Berlin wegziehen. Ich denke, ich muss nach Paraguay auswandern. Und ich habe die ganze Zeit auf so einen erleuchtenden Moment gewartet. Ist wahrscheinlich auch sehr klischeebeladen, aber ich dachte jetzt nicht, der Himmel spaltet sich und so ein Lichtschein kommt runter, das jetzt nicht. Aber irgendwann, da bin ich so am Ende meiner geistigen, mentalen Kräfte und da habe ich eine Erkenntnis. So, und die Erkenntnis war, gibt es nicht, passiert einfach nicht. Aber was die wirklichen Momente waren, und das ist so dieses Kitschige, finde ich, dass man auf einmal merkt, es ist nicht diese große Erkenntnis, und ich hasse mich wieder dafür, dass ich das sage, es sind die kleinen Momente. Aber es ist wirklich so, weil ich werde es nie vergessen. Ich hatte eine komplett offene Ferse, weil die Schuhe zwar halb eingelaufen waren, aber so eingelaufen für einen Jakobsweg hat es dann doch nicht gereicht. Und dann bin ich da zu so einer Apotheke in einer kleinen Stadt gegangen, die ja auch so Pilgrims Corner haben, wo es dann so, weißt du ja, ne, so Blasenpflaster und Verbände gibt. Und dann habe ich zu der Apothekerin halt irgendwie auf halb gebrochenem Englisch gesagt, dass habe immer auf den Fuß gezeigt und die sprachen halt alle nicht wirklich Englisch. Und dann hat sie mir bedeutet, dass ich mal die Socke runterziehen soll, hat sich das angeguckt, Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und versucht mir verstehen zu geben, ich muss das abbrechen, ich kann so nicht laufen. Und dann habe ich mir stattdessen so eine desinfizierende Salbe und ein paar Verbände geholt, habe das verbunden, bin weitergelaufen, es hat trotzdem höllisch wehgetan. Ich habe geheult beim Laufen, ich konnte nicht mehr, bin an dem Tag nicht an der Tagesetappe am Ziel angekommen, wusste aber, ich muss weiterlaufen, ich kann ja nicht einfach im Wald übernachten. Ja. Ich muss es noch irgendwie zu so einer Unterkunft schaffen und bin dann an so einem Hof vorbeigekommen, wo so ein alter, knochiger, faltiger Mann davor stand, der mir so zugewunken hat und ich dachte, Gott, jetzt ist jetzt so ein Pedo, der mich irgendwie im Schuppen rapen will. Ja. Wirklich, ich hatte einfach nur Angst. Und er hat immer wieder gerufen und hat mich nicht laufen lassen und ich dachte, was will der von mir? Und dann hat er mich rübergewunken und ich weiß nicht, in welchem Moment der geistigen Umnachtung ich diesem Winken gefolgt bin, aber klar, ich habe einfach die Straßenseite gewechselt und bin auf seinen verlassenen Hof gegangen. Und dann hat er mich auch noch in so ein Zimmer rein, also immer nur mit Händen, der konnte kein Englisch, ich weiß nicht, was er sonst, also er konnte, glaube ich, nur Portugiesisch oder Spanisch, weiß ja gar nicht mal mehr, wo das war. Stellte sich raus, dass er so einen Milchbauernhof hat mit ganz vielen Kühen und kleinen Katzenbabys. Dann hat er mir so ein Katzenbaby auf den Arm gedrückt und hat mir aus so einem Kanister Milch rausgegeben und wollte einfach nur mich stärken und mir gut zureden, hat wohl irgendwie gesehen, dass ich so ein bisschen am Ende meiner Kräfte war. Und ich habe bis zum Ende gewartet, dass er mich gleich knebelt oder irgendwas passiert. Aber es ist nicht passiert. Und dann hat er mir noch ganz stolz auf seinem Handy gezeigt, dass er einen Facebook-Account hat und hat so wie ich Tarzan du Jane auf sich gezeigt und seinen Namen gesagt und dann auf mich gezeigt, dass ich meinen Namen sagen sollte, hat mich mit Proviant für diesen Tag ausgestattet und dann bin ich weitergelaufen und habe das Ganze ja mit so einer sehr rudimentären Digitalkamera, wo man den Zoom noch hört, weil es knarrt da drauf, während ich zoome, aufgenommen und ich konnte es nicht fassen, weil ich halt dachte, das kann er doch nicht so selbstlos machen, aber doch, er macht es so selbstlos und diese Momente hatte ich dann ganz oft und habe auch von anderen Leuten, die diesen Jakobsweg gegangen sind, gehört, dass es immer wieder solche Momente gibt, wo Leute einfach, die wissen ja, dass die Pilger da langlaufen und die denen einfach was Gutes tun wollen, die stärken wollen für den Weg, die zeigen wollen, hey, ich finde das toll, dass du das läufst und du schaffst es halt durch, so wie Leute auch an einer Marathonstrecke stehen und irgendwie wildfremden Menschen zujubeln. Na. Und das waren wirklich so magische Momente oder ich bin mal falsch abgebogen, dann haben Leute aus dem Haus oben rausgerufen und auch da dachte ich schon wieder, wer will da jetzt was von mir, was
du
wollen
die? Du hast einfach gewunken, die sind aber nett.
Nee, ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, die sind ja nett, sondern nur, das war bedrohlich für mich, dass die mich so mir so zurufen, weil es da auch sehr, es war so eine verlassene Gegend. Und dann haben die immer wieder in eine Richtung gezeigt, bis ich gemerkt habe, ich bin falsch abgebogen und die wollen mir den richtigen Weg zeigen. Ja. Und das gibt es halt immer wieder an diesem Weg. Und das sind wirklich diese magischen Momente gewesen. Und das war dann für mich so die Erkenntnis eigentlich, dass das Besondere von diesem Weg ist. Und ich habe damit gar nichts Religiöses verbunden. Ah, ja. Und deswegen hatte es auch diese, es hatte jetzt nicht diese spirituelle Bedeutung für mich. Aber das, was ich da so erlebt habe, das war irgendwie sehr prägend. Und natürlich war es auch ein Abenteuer. Ich dachte mehrmals, dass ich sterbe. Und das ist nicht ironisch gemeint.
Das kann ich total verstehen. Also als ich dann gegangen bin, wir sind ja dann auch so mit 10, 15 Filmstudenten gewesen, dann haben sich natürlich auch schnell Grüppchen gebildet. Es gab dann eine Kommilitone, mit der ich die ganze Zeit gelaufen bin und wir haben auch manchmal einfach streckenweise gar nichts gesagt. Bei mir sind am zweiten Tag, waren meine Füße so kaputt, also auch blasenmäßig an den Fersen, weil ich hatte zwar Wanderschuhe, die waren auch eingelaufen, aber von meinem Mitbewohner, nicht von mir.
Oh,
Das habe ich etwas unterschätzt, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Hast du so gedacht, eingelaufen ist eingelaufen?
Genau, ja, absolut. Klar. Und dann habe ich da, ein Kommiliton hat mir dann so Schlappen, die er hatte irgendwie, damit quasi die Fersen auch offen bleiben können und da Luft dran kommt. Und die Doris und ihre Kollegin, die ganzen Frauen aus der Abteilung von meiner Professorin, das waren alles Arztgattinnen und die haben mir dann die Füße verarztet. Mit so Heel-Pflastern, so Gel-Pflastern und sowas. Und dann konnte ich wieder laufen, aber ab da nur noch in Zeitlupe. Und wir hatten jeden Tag immer so, weiß ich nicht, 25, 30 Kilometer Teilabschnitte, die wir schaffen mussten bis zur nächsten gebuchten Unterkunft. Wir hatten auch, es war auch insofern komfortabel, als dass unser Gepäck immer von Unterkunft zu Unterkunft gebracht wurde.
Ah ja, solche wart ihr.
Das war ganz geil, also quasi immer nur Tagesgepäck. Aber ich war einfach total langsam. Ich konnte wirklich nur ganz langsam, ich habe mir dann noch einen Stock gekauft am Wegesrand bei irgendeinem Typen und habe mich darauf immer so abgestützt und bin dann einfach ganz langsam diesen Weg gelaufen. Und Pia, so hieß diese Kombination von mir, der ging es auch so, weil die irgendwie Leistungssportlerin früher war und bei der war nach dem ersten Tag, konnte die sich auch nicht mehr bewegen, weil ihr der Rücken wehgetan hat und alles irgendwie furchtbar war und so. Deswegen, wir beide waren dann so Leidensgeschwister und haben uns über diesen Weg gequält, aber haben uns halt den ganzen Tag kaputt gelacht. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann uns dann am Wegesrand ins Gras gelegt haben, weil der halbe Tag rum war und wir einfach auch wieder fertig waren und gedacht haben, boah, wir kommen heute nie an, das dauert ewig, alle schon 100 Stunden uns vorbeigezogen. Es gab auch eine Gruppe, die ähnlich schnell war wie wir, also mit dem wir nichts zu tun hatten, da war ein Einbeiniger dabei, der uns jeden Morgen als erstes überholt hat.
Wow.
Einfach so, tschüss,
und
dann
ward
er nie wieder gesehen. Irgendwie so. Also es war wirklich, und dann lagen wir da im Gras und dann hat es gibt ja auch Fahrradwanderer sozusagen. Und dann hat einer mit quietschenden Reifen angehalten, ey, ist alles okay, wartet mal. Und hat uns dann so zwei Gatorade zugeschmissen. Braucht ihr noch was zu essen? Warte mal, ich habe auch noch was zu essen im Rucksack und so. Wir sind, nee, alles okay. Und so, ja, ey, also ich kann auch Hilfe holen, wenn ihr das braucht. Und so, wir sind, nee, danke schön. So, ja, alles klar, macht's gut, ciao. Und so.
Er hat uns zwei Gatorade zugeschmissen.
Diese Hilfsbereitschaft, die du auch erwähnst. Also auch bei den ganzen Wanderern untereinander, die ist echt so, da kriegt man so richtig wieder den Glauben an die Menschheit zurück.
Genau, finde ich auch.
Das finde ich sehr, sehr speziell. Das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ansonsten, ich hab dann immer mal wieder so Wanderexperimente gemacht, weil mich das nicht, also tatsächlich hat mich diese Jakobswegwanderung nicht so richtig losgelassen. Ich will da auch irgendwann nochmal hin. Ich will den irgendwann nochmal laufen. Und hab dann aber danach gedacht, ja, ich mache jetzt immer mal so andere Sachen. Und ich bin einmal durch Italien gewandert, war irgendwie in der Toskana und bin dann nach Umbrien gelaufen, weil da die Mutter meiner Tochter, deren Familie kommt aus Umbrien und die waren dann gerade da und dann habe ich gedacht, ja komm, ich fliege nach Pisa und dann komme ich zu euch rüber gewandert sozusagen. Das waren so, ich hatte auch so ein Buch und es gibt so einen Wanderweg durch Italien, das wäre glaube ich eine Wanderung von, weiß ich nicht, 5 Tagen gewesen oder so, 5, 6 Tagen.
Boah, das ist schon lang.
Ja, ja, aber da habe ich gedacht, das ist irgendwie cool, kann man machen. Diese Wanderführer sind extrem scheiße geschrieben, muss man wirklich sagen. Ich habe mich so oft verlaufen. Und was man ja immer nicht so richtig checkt, ist, die eine einzige Sache, die man beim Wandern nicht will, ist sich zu verlaufen. Weil das immer heißt, dass du irgendwie zurücklaufen musst bis zu einem gewissen Punkt. Und jeder Schritt zu viel ist ja ein absoluter Albtraum. Und bei dieser Wanderung durch Italien, da gab es auch so 2, 3 Situationen, deswegen kann ich es voll nachvollziehen bei dir, wo ich wirklich gedacht habe, ich wird jetzt morgen mein Skelett gefunden, weil es von Wölfen abgenagt wurde irgendwie. Ich bin einmal so gelaufen und dann wurde es dunkel und ich war plötzlich im Dunkeln im Wald und da war einfach keine Zivilisation und ich hatte jetzt auch keine Taschenlampe oder so und ich bin und die Dämmerung und ich bin so gegen die Sonne angewandert irgendwie und das war richtig gruselig, bis dann irgendwann plötzlich ein Haus aufgetaucht ist, die sogar eine Unterkunft hatten, wo ich dann so, also aber im Nichts, wo die auch so eine Feier gefeiert haben, es war eigentlich so ein Landschulheim, da waren so Kinder am Spielen und dann, ja, hier vorne gibt es eine Pilgerunterkunft, da kannst du pennen und so.
Aber ist es nicht auch, war das nicht auch für dich absurd, dass du wirklich kurz vorher noch dachtest, du wirst sterben, also ja, ernsthaft dachtest, absolut, du wirst sterben und dann kommst du an ein Haus, wo Kinder spielen. Ja. Ich hatte nämlich auch das mitten im Wald, es war nicht dunkel, aber ich war mir ganz sicher, ich habe mich verlaufen, ich war mitten im Wald, da war niemand, da waren nur so ausgebrannte Häuser, was es noch mehr creepy gemacht hat, ja, und so ein komischer Hund, der da lag, der war auch verletzt, ja, und ich dachte wirklich, ich werde in diesem Wald sterben und habe dann mit dem Handy kurz meine Mutter angerufen, wirklich Tränen überströmt und das Absurdeste, was in dem Moment hätte passieren können, ist passiert. Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus und hat dann gesagt, und wie geht's jetzt weiter, wo kommst du da hin? Ich meinte, ich weiß es nicht, lauf einfach weiter. Und dann sagt sie auf einmal, du Ariana, ich habe Dienst, ich muss weiter. Und ich dachte so, das ist doch gerade keine Fernsehserie, das ist doch gerade bei mir das echte Leben. Ich denke, ich werde sterben. Ja, ja. Und gleichzeitig meine Mutter in Berlin, die gerade im Krankenhaus ist und da Visite hat und jetzt leider weiter muss. Und ich, das habe ich gar nicht in den Kopf, ehrlich gesagt, bekommen, weil das auch so absurd war, diese Situation, dass man so mit dem Tod konfrontiert wird und wirklich denkt, hier kommt gleich einer und knallt mich einfach ab, weil ich bin vogelfrei in diesem portugiesischen Wald. Das war ganz absurd, diese zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind von meiner Mutter, die mich abgewürgt hat, während ich gerade halb vorm Sterben war und die einfach weiterarbeiten musste und ich, die da diesen Weg lang gelaufen ist und dachte, ja gut, ich werde wahrscheinlich aus diesem Wald nie wieder rauskommen. Das sind ja komische Momente, denen man begegnet.
Glaubst du, dass wir zu schnell denken, dass wir sterben? Also du und ich, nicht die Menschheit, sondern dass das bei uns so angelegt ist, dass wir
auf jeden
schnell
Fall
Angst davor haben, dass es das jetzt war.
Als ich auf dem Weg hier zu dir war zum Aufnehmen, da ist hinter mir so ein Mann gelaufen, ein älterer Mann, der ist auch so leicht gehumpelt und ich habe sofort gedacht…
Der hatte so einen Haken als Hand.
Nee, das nicht, aber weißt du was, ich habe ganz komisch, ich habe gedacht… Wenn irgendjemand einen Serienkiller auf mich angesetzt hat, dann könnte es ja sein, also Sachen, die so ganz unscheinbar aussehen, wie zum Beispiel ein älterer Mann, der humpelt hinter mir herläuft, sieht ja erstmal so ganz, also denkt man erstmal, ja, ist nicht auffällig. Ja, und in dem Moment habe ich gedacht, was ist, wenn der Clan, von dem der ist, wenn die den mit dem Auto gerade zwei Straßenecken davor abgesetzt haben und dann ist der ausgestiegen, dann sieht es natürlich jetzt für mich so aus, als würde der da einfach langlaufen und dann liefen auf einmal zwei Typen vor mir, junge, so 17, 18, und die haben sich sowas zugeflüstert. Und dann bin ich an denen vorbeigelaufen und dachte, fuck, die haben jetzt gerade überlegt, wer zuerst auf mich zurennt. Das waren ernste Gedanken. Und kurz bevor ich an deiner Tür war, habe ich original gedacht, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich denke viel zu oft, dass jemand mich umbringen will. Ja, deswegen, für mich kann ich diese Frage ganz klar mit einem Ja beantworten. Und bei dir bin ich mir nicht sicher, weil ich weiß, dass diese Situation auf dem Jakobsweg, die sind halt einfach wirklich bedrohlich.
Ja, aber ich glaube, ich habe auch, also bei mir ist es nicht, ich glaube, ich denke seltener, dass ich umgebracht werde, sondern dass ich durch eigentlich fast immer durch eigene Dummheit sterbe.
Ah, okay.
Bei mir ist es eher so, dass ich so Angst vor eigenen Fehlern oder vor äußeren Zufällen habe. Aber nicht, also ich habe nicht so dieses, dass jemand gezielt mich umbringen will, das habe ich eigentlich selten. Das hatte ich mal, ich war mit 17 mit meinem Vater in Florida und mein erstes Mal in Amerika, eine Woche. Und dann waren wir die ganze Zeit in Miami bei einem Kumpel von meinem Vater, da war irgendwie auch alles cool und witzig und so. Und dann sind wir nach Orlando zu Disney World, weil ich das natürlich sehen wollte mit 16 oder 17, wie alt ich da war. Und dann waren wir in so einem Motel und mein Vater dann abends so, ja, ich geh mal was essen, du kannst ja hier im Zimmer bleiben irgendwie, der hatte keine Lust, dass ich mitkomme, was auch immer. Und ich so, ja, ich wollte sowieso nicht mitkommen, ich fand das immer langweilig, ihm beim Steak essen zuzugucken. So. Und dann ist er runtergegangen, weggegangen. Ich habe mir irgendwie einen Drink aus der, oder ich saß dann habe ferngesehen, war natürlich geil, amerikanisches Fernsehen. Und dann bin ich rausgegangen an den Getränkeautomaten, um mir eine Cola zu holen. Und dann nehme ich die Cola und gehe zurück und gucke in das Motelzimmer neben uns rein, wo gerade der Vorhang auf ist. Und da sitzt ein Typ auf dem Bett. Und in dem Moment, wo ich reingucke, guckt er mich an mit dem grimmigsten Gesicht, das man sich vorstellen kann. Und ich bin sofort auf mein Zimmer und habe gedacht, der bringt mich gleich um.
Ja.
Das ist ein Massenmörder,
das fühl ich.
Der hier gerade untergekommen ist. Ich habe ihn gesehen und jetzt muss er mich leider umbringen.
Ja, genau.
Und dann hatte ich absolute Panik auf meinem Hotelzimmer, bis mein Vater kam.
Kann ich absolut verstehen. Du hast meinen tiefsten Respekt und mein Beileid auch. Ja, also,
ich habe es überlebt.
Das, ich wollte gerade sagen, dass du hier heute mir gegenüber sitzt. Ja, you're a survivor. Ja. Ich finde, du sollst auch so einem Verein beitreten. Ja. Irgendwie. Ja, I survived. Du sagst nicht, was du survived hast, aber du hast was survived. Aber wenn du das so erzählst, dann habe ich das tatsächlich, dann möchte ich das gerade nochmal revidieren und sagen, ich glaube, wir beide haben sehr doll vielleicht das Gefühl, dass wir umgebracht werden oder unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen. Vielleicht ein bisschen zu doll.
Ja, das glaube ich auch.
Ey, aber das heißt vielleicht am Ende einfach nur, dass wir sehr am Leben hängen und wir das schätzen, das Leben wird.
Und dass wir beide Menschen mit sehr großer Fantasie sind.
So.
So.
Ja.
Und dann ist das doch irgendwie alles wieder ganz schön.
Ich
habe eine Frage, habe ich noch, ich habe eigentlich noch 1000 Fragen, aber du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, weil wir werden das nicht schaffen, heute alles zu besprechen. Deswegen meine Einladung, kannst auch gerne jede Woche kommen.
Auch gerne.
Übrigens, by the way, wir fragen ja unsere GästInnen immer, was sie für Snacks haben wollen. Und dein einziger Snackwunsch, und das, dem wollten wir jetzt mal auf den Grund gehen, war Oatly, Hafermilch.
Krass, dass du sogar den Markennamen nennst.
Ist mir doch scheißegal. Aber willst du die pur trinken oder was? Da haben wir sehr lange drüber gerätselt. Willst du einfach ein Glas Hafermilch haben?
Wenn das so weitergegeben wurde, dann ist einfach auf der Strecke was verloren gegangen.
Ja, das hatte ich auch befürchtet.
Ja, also, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich wusste ursprünglich nicht, wann wir uns treffen. Und jetzt treffen wir uns ja abends und da trinke ich eh keinen Kaffee mehr. Ja. Aber wenn ich tagsüber Kaffee trinke, dann nur mit Hafermilch.
Ja.
Weil klar, ich bin in Berlin, ich bin laktoseintolerant.
Aber hallo.
Ja, klar.
Ja.
Und dafür wäre die Hafermilch gedacht. Aber,
Was hast du denn dann dem portugiesischen Milchbauern gesagt, mit deiner Laktoseintoleranz?
Ja, also weißt du was, das ist ein Mysterium, wenn du das mit den Kränen recherchierst, kannst du das auch mal für mich recherchieren? Das meine ich ganz ernst. Ich habe nämlich diesen Test vor, ich glaube, 12 Jahren gemacht.
Ja.
Und der Arzt hat rausgefunden oder mir dann gesagt, sie sind fruktoseintolerant und laktoseintolerant.
Ja.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber was heißt denn Fruktoseintoleranz? Ja, sie tragen keine Fruktose. Da habe ich gesagt, aber bei mir ist noch nie was passiert. Egal, ob ich Äpfel, Orangen, Birnen, Kiwi esse, es ist nichts. Ja, das kann immer unterschiedliche Ausprägungen haben. Und bei Laktoseintoleranz wurde mir das ähnlich erklärt.
Ja.
Und es ist wohl so, oder ja, dass unterschiedliche Produkte unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können. Und bei kalter Milch passiert bei mir nichts. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, ob es psychisch ist oder ob es wirklich so ist. Aber kalte Milch geht völlig in Ordnung.
Ja,
Quark und Joghurt in ganz kleinen Mengen, aber an größeren Mengen wird es schwierig. Und warme Milch ist mein Endgegner.
Ja.
Und deswegen, ich kann es dir nicht erklären. Bei kalter Milch würde ich mich immer trauen, Kuhmilch zu trinken. Mhm. Aber sobald die erhitzt wird, steige ich immer lieber auf die Hafalter.
Vielleicht, ein kleiner Tipp an der Stelle, vielleicht einfach nochmal eine zweite Meinung einholen.
Der Trend geht zur zweiten Meinung. Du hast komplett recht. Und vor allem, seit 12 Jahren lebe ich danach. Ich war auch neulich beim Arzt, der hat Unmengen an Blut abgenommen, um einen Test zu machen. Und da meinte ich, entschuldigen Sie, können Sie vielleicht noch was anderes testen? Weil mir wird gesagt, dass ich seit meiner Geburt einen Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel habe.
Natürlich.
Mein Vater kommt aus
das nicht gesagt,
ja, vielen Leuten, weil das ist wohl, glaube ich, nur so im asiatischen Raum verbreitet.
Okay.
Und dadurch, dass mein Vater aus Afghanistan kommt, ist es bei uns in der Familie, also nicht im männlichen Teil, sondern auf der Seite meines Vaters irgendwie sehr verbreitet, wurde bei uns als Kindern, bei meiner Schwester und mir gleich getestet. Ja, sind die hier, Vorsicht, kein Aspirin, nichts mit Acetyl, Salicylsäure und solche Sachen.
Also
und Alkohol
quasi Blutverdünner
aufpassen.
Oder?
Genau, sonst kommt es irgendwie zur Hämolyse.
Okay.
Ich werfe jetzt einfach gerade mit Begriffen um mich, wo medizinische Leute was mit anfangen können. Auch medizinische Leute ist ein komischer Begriff für Ärztinnen, aber hey, das lassen wir mal so. Und dann habe ich zu diesem Arzt gesagt, könnten Sie den Test machen, ob ich das noch habe oder überhaupt habe, weil das wird mir jetzt seit 34 Jahren gesagt und ich weiß ja nicht, ob es noch so ist. Ja, jetzt ungewöhnlich, aber können wir machen. Da hat er noch mehr Röhrchen Blut abgenommen und ich habe heute Mittag das Ergebnis bekommen, dass ich das gar nicht mehr habe oder nur zu einem ganz geringen Prozentsatz. Und das finde ich unfassbar. Du kannst dir nicht vorstellen, gibt auch ganz viele Antibiotika, die ich deswegen nicht nehmen kann. Auch Penicillin und all solche Sachen, weil ich immer diesen Mangel hatte bis jetzt, dachte ich. Und deswegen, ich sag's nochmal, der Trend geht zur Zweitmeinung.
Und da hast du dir erstmal eine Packung Aspirin quergeschoben.
Nee, aber ich habe echt drüber nachgedacht. Ob ich mir jetzt mal so einen Grundvorrat für zu Hause, einfach zwei Packungen, weil ich es jetzt kann.
Ja. Auf jeden Fall, was ich auch noch interessant fand, oder finde, ist, Was uns nämlich auch verbindet, weil wir jetzt über so viele Dinge hier sprechen, darum geht es ja eigentlich. Welche Dinge verbinden uns beide?
Viele, finde ich.
Und finde ich auch. Und eine zentrale Sache, die uns beide verbindet, und da will ich jetzt natürlich auch nochmal deinen Erfahrungshorizont abfragen, wie andere Menschen darauf reagieren, ist der, dass du auch Geburtstagswoche feierst.
Oh ja.
Feierst du ab Geburtstag oder die Woche, in der der Geburtstag liegt? Das fragen mich immer alle Leute, weil ich feiere auch Geburtstagswoche und logischerweise ab Geburtstag eine Woche.
Ich bin neu im Game.
Ja.
Und ich habe dieses Jahr das so ausprobiert, dass ich vorher angefangen habe, aber nicht richtig mit Feiern, sondern mehr mit so kleinen Events, außergewöhnlichen Festivitäten, die man sonst nicht machen würde. Ja. Und habe mir nämlich vorher genau überlegt, was ich logischer fände oder was ich für mich, es geht ja auch viel um Gefühle und Intuition, ne?
Du hast jetzt vor einem Monat hast du Geburtstag gehabt, ne?
Genau.
Ungefähr. 12. Januar,
glaube
ich.
Ganz genau.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön, dir auch. Weil ich weiß gerade nicht genau.
12. Oktober. Also beides 12. auch. Verbindet uns auch wieder.
Siehst du? So. Aber ich habe mir nur so gedacht, wenn ich den Geburtstag, also wenn ich die Woche am Geburtstag beginnen lasse und ich feiere an meinem Geburtstag am 12. und ab dann noch eine Woche, ich hatte das Gefühl, die Stimmung kann ich nicht hochhalten. Ich kann die Fahne nicht hochhalten, die Stange. Und habe mir Folgendes überlegt, wenn der Geburtstag mitten in dieser Geburtstagswoche liegt, ist es doch eigentlich best of both worlds, weil man kann diese Vorfreude ein bisschen
so eine
zelebrieren.
Rampe bauen,
genau, ganz genau, eine Rampe. Ja. Am Geburtstag springt man über die Rampe ab und dann fliegt man, segelt noch 3 Tage so selig vor sich hin, bis man dann im weichen Bett der Afterweek landet und das Ganze so gemütlich ausklingen lassen kann. Und so habe ich es gemacht und ich muss sagen, das Konzept hat sich bewährt. Was sich noch bewährt hat, und das möchte ich wirklich, ich hatte dann Freunde da, die mich so über diese Woche verteilt besucht haben, die gesagt haben, ich will das auch machen, ich finde das cool mit der Geburtstagswoche, aber ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ich habe wirklich den größten und für mich wichtigsten Tipp. Also das ist für mich der essentielle, das ist der Urkran für mich, der Urkran der Geburtstagswoche ist. Mir hat nämlich eine Freundin, die wirklich einfach geistesgestört ist. Die konnte an meinem Geburtstag nicht da sein.
Gestört aber geil.
Ja, ja wirklich, gestört aber geil. Wer liebt es nicht? Weil sie im Urlaub war zu meinem Geburtstag in der ganzen Woche. Hat sie mir über so einen Partyversand oder wie die heißen, Luftballons, Helium-Luftballons geschickt. Ja. Einen auch mit meinem Bild drauf. Jule Lobo, kann ich ja einfach hier mal sagen. Meine liebe Freundin Jule Lobo hat mir diese Arrangements an Heliumballons geschickt, die wirklich in meiner ganzen Wohnung verteilt waren. Und ich hatte in der ganzen Wohnung, dann waren da noch so ein Boxen drin mit Luftballons, die man selber aufblasen konnte und so Happy Birthday Schriftzug. Und dann dachte ich, gut, wenn das Zeug jetzt schon mal hier ist, dekoriere ich halt die komplette Wohnung. Und das habe ich einfach bis zum Ende des Monats hängen gelassen.
Ja.
Und habe dann gemerkt, scheiße, ich hätte auch einen Geburtstagsmonat machen können, weil in dem Moment, wo deine Wohnung komplett auf Geburtstag geschmückt ist, du kommst nicht umhin, aufzuwachen, aufzustehen, ins Bad zu gehen und du bist schon auf dem Weg ins Bad in Geburtstagsstimmung, weil du dein eigenes Antlitz auf einem Heliumluftballon dich anguckst. Du gehst in die Küche, du willst dir was zu essen machen. Du musst erstmal an 3 Helium-Arrangements vorbei.
Ja.
Du gehst ins Wohnzimmer, willst einen Film gucken. Da ist über die ganze Wohnzimmerwand Happy Birthday in so bronzefarbenen Ballons gespannt.
Ja.
Du hast 24/7 Geburtstagsstimmung und Geburtstagsfeeling.
Ja.
Und das ist wirklich mein All-Time-Favorite-Tipp für alle, die den Geburtstag mehr als über 24 Stunden hinaus feiern wollen, weil das hält die Laune oben.
Ja. Geburtstag ist auch mit das beste Fest der Welt.
Ja, weil an Weihnachten und sowas, da geht es ja immer auch um alle anderen. Weihnachten geht sogar eher um Jesus als um alle anderen. Also und viel um Kinder.
Wer ist der?
Auch.
In Paris kennt ihn niemand.
So, hat er eine Jogginghose getragen, hat seine Kontrolle über sein Leben verloren, er trägt gar nichts mehr. Und es geht irgendwie, finde ich, hauptsächlich um Kinder. Ne? Also Kindern wird irgendwie sowas geschenkt. So, Weihnachten ist für die.
Nö.
Doch, finde ich schon.
Ja?
So, ja, in meinem Kreis irgendwie ist es so, ja, das machen wir für die Kinder, den wollen wir irgendwie den Zauber von Weihnachten näher bringen, wo ich so denke, könnt ihr mir nicht Geschenke näher bringen. Nee, aber irgendwie dreht sich immer viel alles um andere.
Ja.
Und beim Geburtstag ist man selber mal so ein bisschen die gefeierte Person.
Ja. Ja, ja.
Und das sind wir beide ja sonst nie,
also
dass es sich um uns
rar.
Dreht und
das
wir mal im Fokus stehen.
Das muss man wirklich sagen. Ich mache ja Geburtstagswoche ab Geburtstag, weil ich sage immer, für mich, ist Geburtstagswoche ja auch ein Servicegedanke.
Mhm.
Und ich erlaube allen Menschen, die mich kennen, mir innerhalb dieser Woche zu gratulieren, ohne dieses blöde nachträglich dazu sagen zu müssen.
Ah.
Sie können mir einfach eine Woche lang gratulieren, können mir natürlich auch eine Woche lang Geschenke schenken.
Klar.
Aber das ist halt so ein Servicegedanke von mir für die Menschen da draußen, dass sie einfach sich auch nicht schlecht fühlen müssen, dass sie einfach diese 7 Tage Zeit haben, mich und meine Geburt angemessen zu zelebrieren.
Und ich kann dir sagen, meine FreundInnen haben diesen Service von dir genutzt, ohne mit dir dafür in Kontakt getreten zu sein. Denn mir haben Freunde 4 Tage, ich sag jetzt, böse Zungen würden sagen, zu spät gratuliert und haben dann gesagt, ist ja noch nicht zu spät, weil deine Geburtstagswoche läuft. läuft ja noch.
Ja, eben.
Ja.
Aber das ist doch total nett von uns.
Das wird vom Volk gern angenommen, ja, ja, das
und
stimmt.
Das ist, ich finde, da könnte man, könnte irgendwie Frank-Walter Steinmeier uns schon mal einen Orden raushauen oder so.
Bundesverdienstkreuz also, ja. Oder, ja.
Am Bande okay. Oder so.
Das, am Bande,
ich
ja.
Nehme auch das Kleinste. Also ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, welches das Kleinste Bundesverdienstkreuz, es gibt ja so Bundesverdienstkreuz am Bande, Bundesverdienstkreuz.
Wie, weißt du was? Bundesverdienstkreuz am Geschenkbande. Zur Schleife gebunden. Na, das ist nämlich die höchste Art der Auszeichnung.
Das holen wir uns. Das ja. Ist uns sicher. Liebe Ariana, ich danke dir erstmal tausendfach, dass du Zeit freigeräumt hast, um heute zu mir zu kommen und irgendwie auch den Weg zu mir überlebt hast.
Aus
dieser brenzligen Situation lebend entkommen bist, um heute hier bei mir zu sitzen und über all diese Dinge zu sprechen. Und es ist wirklich, es ist keine hohle Phrase, die ich da gesagt habe. Ich möchte das auch gern an dieser Stelle nochmal wiederholen. Komm bitte unbedingt ganz bald wieder, damit wir noch viel mehr quatschen können, weil es war für mich wirklich eine wahnsinnige Freude, heute mit dir dieses Gedanken-Ping-Pong zu spielen, möchte ich sagen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Nachdem ich so vielen Folgen dir und deinen GästInnen gelauscht habe. Also wirklich, das Tollste an der Einladung war eigentlich, dass ich so auf deinen Podcast gestoßen bin. Ja. Es ist natürlich ein weltberühmter Podcast.
Absolut.
Aber natürlich. Ich bin, muss ich zugeben, so intensiv doch erst durch deine Einladung drauf gestoßen.
Ja. Ja.
Und es begleitet mich wirklich seitdem bei so, es ist dieses typische, wobei hört man Podcast? Bei allem. Beim Autofahren, beim Geschirrspülen, beim Bett neu beziehen.
Natürlich.
Und deswegen weiß ich aber leider auch, weil ich sehr viele Folgen mittlerweile gehört habe und es wirklich jedes Mal mich auf eine ganz tolle Art und Weise unterhält, dass du das schon zu einigen Gästen gesagt hast, dass sie öfter wiederkommen
sollen. Ich möchte das auch. Ich kenne das von amerikanischen Podcasts. Zum Beispiel einen Podcast, den Maria sehr gerne hört. Pete Holmes, You Made It Weird. Ist auch so ein Gesprächspodcast, wo er sich immer mit Freunden trifft. Und da ist das durchaus normal, dass Gäste öfter wiederkommen. Und ich will das auch mal normalisieren. Es ist doch auch interessant, sich nach einem Jahr irgendwie nochmal zusammenzusetzen und irgendwie über alles zu quatschen, was in der Zwischenzeit passiert und so. Also deswegen, ich meine das wirklich total ernst, wenn ich das sage. Und ich meine, das ist auch eine wirklich ganz ernst gemeinte Einladung. Weil ich glaube, wenn wir hier in einem Jahr oder so wieder zusammensitzen oder in deiner nächsten Geburtstagswoche hier zusammensitzen, dass wir uns ganz viel Neues zu erzählen haben.
Du, dann nehme ich das an und freue mich da sehr drauf. Wir haben das ja jetzt hier on tape. Ich werde sonst die Anwaltskanzlei Christian Scherz.
Da bitte ich drum.
Für die Einhaltung dieser Einladung drauf ansetzen. Nee, aber ich fand es auch wahnsinnig schön. Ich könnte noch Stunden weiter hier mit dir sitzen.
Ach, das ist schön. Ich freue mich. Lieber Wenzel, danke, dass du heute unser Producer warst.
Hier. Sehr gerne. Wollt ihr euch die Hand drauf geben, dass ihr euch wieder seht? Oder
das ist die Frage.
Geht es so?
Ich würde den Vertrag mit dir eingehen, aber ich weiß nicht, ob du Verträge so
damit der rechtsgültig geschlossen ist, müssen wir das machen, ne? Ja ich schmiere auch nochmal meine Hand.
Du kannst natürlich auch nach wie vor deinen Finger auf meine Zunge legen oder was du da halt eben vorgeschlagen
hast. Nee, weißt du,
was
auch manchmal das Problem ist? Kennst du das nicht, dass in so Situationen, wo man ein bisschen angespannt ist, wie zum Beispiel jetzt, ich sag's einfach, auch einfach mal Mensch sein. Ich mach dich mal ein bisschen, auch die HörerInnen, mache ich mich ein bisschen greifbarer für euch, damit ihr auch mal, Ariana ist auch nur ein Mensch.
Ja, damit du auch dreidimensional wirst.
Dreidimensional schon, aber dann merke ich, ich bin auch eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft und jetzt gehöre nicht zu den oberen 10.000. Wenn ich angespannt bin, dann hat man manchmal die Hand ist dann nicht mehr so ganz trocken.
So ein Film.
Und das finde ich dann total unangenehm, auch für mein Gegenüber, dass ich so denke, jetzt reiche ich dir irgendwie so hier meine so eine nasse Flosse, also, wie so ein Aal vom Hamburger Fischmarkt.
Deine eigene Hand.
Auch. Ja. Aber komm, wir geben uns jetzt die Hand.
Wir geben uns jetzt die Hand.
Vertraglich. Ja. Du hast warme Hände. Du fühlst dich an wie so ein kuscheliger Golden Retriever.
Ich bin immer sehr warm. Ich friere auch sehr selten.
Aber auch angenehm. Du hast eine sehr angenehme Hand. Vielen das ist Dank. Eine gute Schüttelhand.
Ich finde, du hast auch eine sehr gute
das
Hand.
Das klang irgendwie.
Ich finde, es ist ein Jammer für die Menschheit, dass du beschlossen hast, deine Hand ihr größtenteils jetzt vorzuenthalten.
Ist die Pandemie auch dran schuld?
Ja.
Und wer an der schuld ist?
Aber
ist
die endet ja auch irgendwann wieder.
Ja. Das klingt übrigens, ich würde es nochmal ganz kurz sagen, ich habe es jetzt ein paar Mal hier so ironisch, ich habe jetzt von Till auch gelernt, das hat er zu mir gesagt, nicht alle Menschen verstehen Ironie. Ja. Möchte an der Stelle vielleicht doch nochmal, bevor ich so schlimme Troll-Nachrichten bekomme, sagen, dass ich nicht glaube, dass jemand die Pandemie inszeniert hat. Ich bin geimpft, geboostert, ist alles gut. Diese verschwörungsmäßigen Sachen, die hier immer wieder bei mir durchscheinen, ist alles, weil ich mich in der Ironie verliere.
Na, da wollte ich eigentlich auch, ist egal, ich nehme meine Verabschiedung nochmal zurück, denn da wollte ich eigentlich auch noch kurz mit dir drüber sprechen, weil das finde ich nämlich sehr bemerkenswert. Du bist ja eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht und sehr für einen gewissen Humor steht und eben auch für so eine Ironie, wie du sie jetzt irgendwie genannt hast und so und das irgendwie gerne etablierst. Aber wenn dich ein Thema wirklich packt und ein Thema dir wichtig ist, dann bist du ja auch nicht zu doof, irgendwie da dann so ein, also du hast jetzt zum Beispiel zuletzt so ein Video gemacht, so ein einstündiges Video, wo du einfach Pflegekräfte aus ihrem Alltag erzählen lässt, die sich alle irgendwie selber mit dem Handy gefilmt haben und so. Und also aber auch so völlig eigeninitiativ. Das fand ich so beeindruckend, dass du dann da so eine Energie entwickelst und so einen Willen entwickelst, da dem einfach etwas entgegenzusetzen. Und das ist ein Video, das geht eine Stunde lang mit verschiedensten Leuten, die irgendwie aus ihrem Alltag erzählen und wie stressig das durch Corona auch geworden ist. Und das fand ich schon, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass du das so from the scratch irgendwie machst.
Ja, die haben ja vor allem, danach hatte ich gesucht, die haben ja vor allem davon erzählt, wie Corona halt auf Intensivstationen oder Krankenhausstationen aussieht, was die für Erfahrungen machen. Ist es wirklich so, wie Corona-Kritiker behaupten, dass es nur alte Leute und vorbelastete, vorerkrankte Menschen trifft? Ja. Oder kann es doch auch die 24-jährige Athletin und den 20-jährigen Sportler treffen, der überhaupt nicht vorerkrankt ist? Ja. Und dieses Wissen vielleicht ich ein bisschen so in die Welt tragen wollte für Menschen, die der Meinung sind, dass wir die Impfung nicht brauchen. Und warum ich das mache, ist, ich bin manchmal zwiegespalten diesem Satz gegenüber, mit großer Reichweite kommt große Verantwortung. Ja. Aber was ich zumindest sagen würde, ist, dass man, wenn man eine gewisse Reichweite hat, halt viele Menschen erreicht und die sicherlich auch beeinflussen kann. Ich kriege oft Nachrichten, die ich wirklich so eine Mischung aus nett und herzerwärmend finde, wo dann junge Menschen mir sagen, dass sie durch mich und meine Geschichten, die ich erzähle oder meinen eigenen Werdegang, sich getraut haben, in einen Beruf zu gehen, vor dem sie ganz doll Angst hatten, weil ihnen alle davon abgeraten haben, aber sie haben das gemacht und sind da jetzt angekommen und dass sie mich irgendwie schon seit Jahren verfolgen und so ein bisschen meinen Weg und sie auch selber daran gewachsen sind. Mhm. Ich kriege ganz schöne, wirklich, muss ich mal kurz ironiefrei und emotional sein, ganz tolle Nachrichten von Leuten, die mir wirklich, das sind dann, da wird diese große Masse, diese anonyme Masse der Reichweite auf einmal so greifbar, weil die Menschen auf einmal einen Namen und ein Gesicht oder ein Profilbild haben und das sind halt echte Menschen mit echten Geschichten und echten Leben, die ich irgendwie dann beeinflusst habe. Ja. Und das macht mir dann immer wieder oder zeigt mir immer wieder auf, man kann irgendwie was bewegen. Man kann nie sagen, wie viel und wie viele Menschen und was man ihnen jetzt aufzeigen und sie umstimmen kann. Aber es gibt so viele Themen und so viele Nischen und Ecken, wo es wichtig wäre, einfach bestimmtes Wissen mehr Leuten zugänglich zu machen oder denen nochmal eine andere Seite der Diskussion aufzuzeigen. Und wenn man eine große Reichweite hat, dann hat man zumindest die Möglichkeit dazu. Ob man sie nutzt oder nicht, das ist dann das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber dann gibt es ganz so oft so Momente, wo ich merke, ich hätte jetzt die Möglichkeit, da was zu machen, während dieser politischen Situation in Afghanistan, wegen der Black Lives Matter Bewegung. Das waren alles so Momente, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich gerade die Möglichkeit, weil halt 120.000 Leute sich meinen Scheiß angucken, den ich da absonder. Wäre doch cool, das jetzt mal zu nutzen, statt die 10. ironische Story über meinen Alltag zu machen, wenn ich mal, und auch nicht immer ich selber, sondern einfach jemand, der wirklich was zu sagen hat, diesen Platz auf meinem Account gebe und sage, hey, erzähl doch mal was, warum ist das wichtig, warum haben wir strukturellen Rassismus, was bedeutet das denn eigentlich und was kann jeder Einzelne dagegen tun? Und dass ich in dem Augenblick denke, das ist wichtig und ich habe einfach so einen inneren Drang, auch wichtige Themen zu beleuchten und nicht immer nur Quatsch und Scheiß zu machen. Und das ist nicht immer so. Und ich glaube, den Hauptteil der Zeit ist es eher Quatsch und Scheiß bei mir. Aber in diesen einzelnen lichten Momenten, die ich dann habe, finde ich halt auch sowas wahnsinnig wichtig und denke mir dann, warum soll ich den Account nur nutzen oder diese Menschen, die mir da zuhören und zugucken, um meine schlechten Pointen zu verbreiten. Ich kann doch auch mal versuchen, irgendwie ein Thema, was uns weiterbringt, ein bisschen zu platzieren. Und das ist so der Ansporn, warum ich das mache und die Motivation dahinter.
Ja, das finde ich ganz toll. Also es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe diese Story beziehungsweise den Post gesehen hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch, aber ich glaube, es war ein Onkel von dir, der beim afghanischen Fernsehen oder bei so einem afghanischen Privatsender irgendwie gearbeitet hat.
Ja, der ist der Inhaber von Tolo TV.
Genau, und da wurde dann auch, der dir dann auch so ein bisschen die Situation in Afghanistan erklärt hat, als das jetzt alles wieder so zusammengebrochen ist und du das sozusagen weitergetragen hast. Das fand ich auch sehr berührend und sehr, und ich finde das auch überhaupt nicht fehl am Platz. Also ich finde das auch total gut, dass du dir da nicht zu blöd bist, weil ja viele Leute im Internet immer denken, ich muss jetzt diesem einen Bild entsprechen oder so oder dieser einen Rolle entsprechen und du irgendwie sagst, gehört genauso dazu und das ist mir wichtig und deswegen mache ich das jetzt einfach so. Das finde ich mega gut.
Also es ist nicht so, dass ich nicht damit hader. Das ist dann oft in den Momenten so, dass ich denke, ja, springen jetzt die Leute ab, die hier sind für den Funny Part. Und ganz extrem habe ich es in dieser, ich sage immer Black Lives Matter Bewegung, das ist ja nichts, was einfach endet, wie ein Abenteuer, sondern das ist ja eigentlich was uns leider sozusagen die ganze Zeit begleitet, aber auch deswegen gut, weil es immer wieder diskutiert wird und natürlich immer wieder als Thema präsent ist, was einfach wichtig ist. Und da war es am extremsten, also wenn ich diese ernsteren Themen, nenne ich sie mal, anspreche, da war es am extremsten, dass ich gemerkt habe, dass die Leute so krass abspringen bei meinen Stories. Also diese Absprungrate, die kann man ja sehen bei Instagram, wann verliert man Leute, und wenn es sonst immer nur so 500 waren von einer Story zur nächsten, waren es da auf einmal Tausende.
Ja, krass.
Und man hat halt einfach gemerkt, die Leute sind irgendwie gerade, ich will jetzt nicht sagen übersättigt, aber vielleicht sind sie in dem Moment bei der Arbeit und können jetzt nicht irgendwie über strukturellen Rassismus sich 25 Story-Slides von mir angucken. Ja. Ich habe das auch thematisiert und mir haben dann auch viele geschrieben, hey, ich kann das total verstehen, das ist super wichtig, ich muss zugeben, ich habe halt zwei kleine Kinder im Moment, das fand ich irgendwie auch bewegend, dass die das Gefühl hatten, die mussten sich rechtfertigen und mir das schreiben, aber ich konnte es auch verstehen, die dann geschrieben haben, dann sehe ich einmal die Woche eine Nachrichtensendung darüber und versuche mich ja schon up-to-date zu halten, aber ich schaffe das auch energiemäßig einfach nicht, dann irgendwie noch auf jedem Instagram-Account oder bei dir dann 15 Slides mit super viel Text mir durchzulesen. Ja. Deswegen springe ich ab. Aber es ist echt krass, wie meine Rate dann runtergegangen ist. Es war einfach nur absurd. Aber nicht, weil Instagram da jetzt irgendwas gewuschelt hat, sondern weil die Leute einfach abgesprungen sind. Die waren dann nicht mehr offen dafür, konnten sich das nicht anhören. Und das habe ich schon immer im Hinterkopf, dass ich weiß, wenn ich jetzt ein ernsteres Thema anspreche, ob es jetzt Impfung ist, Pandemie, struktureller Rassismus, die Situation in Afghanistan, da werden Leute abspringen, die darauf einfach keinen Bock haben. Mhm. Aber ja, dann denke ich mir in dem Moment, ja gut, wer jetzt deswegen abspringt, weil er sich denkt, das will ich mir angucken, da hast du auch nicht verdient, mein, if you don't stay when I post the hard shit, then you don't can enjoy my soft shit oder so ähnlich. Wow, das hat, glaube ich, niemand jemals so gesagt und wird auch niemand jemals so nochmal sagen. Aber ich glaube, ihr wisst und du weißt, was ich meine.
Ja, das finde ich auf jeden Fall, das finde ich sehr beeindruckend. Das hat mir hat mir extrem gut gefallen. Ich finde das ganz toll, dass du da so, dass du eben einfach dich um die Dinge kümmerst, die dir wichtig sind. Das kostet ja auch Energie, so ein Video auch zu schneiden alleine und so, wie mit diesen Pflegekräften. Ja. Aber das dann einfach trotzdem zu machen, fand ich echt richtig beeindruckend. Das fand ich mega gut. Wollte ich dir noch unbedingt sagen.
Vielen Dank.
Deswegen habe ich es nochmal angeschnitten. Jetzt verabschiede ich mich aber. Gehabt dich wohl bis dahin. Pass auf dich auf. Ne? Du weißt, auf der Straße sind Leute unterwegs, die haben es dir auf dich abgesehen. deswegen gut aufpassen. Bleib gesund und vielen Dank an Wenzel, habe ich jetzt heute schon mal gesagt. Ich sage es nochmal, weil ich ja jetzt nochmal offiziell abmoderiere. Wenzel, das habe ich gar nicht erwähnt. Du warst heute unser Producer.
Korrekt.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich stehe immer mit meinem Urkran-Fachwissen für euch bereit.
Und du hast ja nicht nur mit Urkran-Fachwissen geglänzt und hier super produced, sondern das verdient ja fast einen extra Applaus. Du hast hier heute auch zweimal gewischt.
Doppelwischer,
der klassische Doppelwischer.
Ja, ich fühle mich gerade wie, als man geklatscht hat für Pflegekräfte.
Ja, das war schön. Oh, wo Boris Becker da auf dem Dach schwierig. In London steht und klatscht.
Oh ja.
Das weiß ich noch sehr gut.
Also schön und schwierig zugleich.
Wir klatschen für dich. Heute für dich.
Danke, Wenzel. Vielen Dank, Ariana.
Danke euch.
Und danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal hier bei der NBE. Macht's gut.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg-Erfahrung.